Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt. Hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Wie ist es?
Ach, noch entspannt. Ich bin ja gerade direkt aus dem Urlaub.
Aus Schweden entfleucht, ne?
Aus Schweden. Ach, Urlaub von der Behinderung ist okay.
Ja, du sagtest, es ist echt jeder See mega inklusiv. Perfekte Zugänge, ne?
Ja, also es ist nicht alles perfekt, aber du hast halt immer wieder, kriegst du gezeigt und das Gefühl, dass auch die Behinderung mitgedacht wird.
Hm.
Also, was du gerade so den Badplatz heißt im Schwedischen, also ausgewiesene Badeorte an Seen, also wenn du auf einer Karte bei Google Maps oder wo immer du dich auch bewegst, halt siehst, da ist ein Badeplatz an einem See angezeichnet, dann kannst du mit nahezu 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass du Punkt 1 eine barrierefreie Toilette hast, die sauber ist im Übrigen.
Hm.
Dass du einen Zugang für Rollstuhl ins Wasser hast, also eine Rampe.
Mhm.
Im besten Fall, so war es jetzt bei uns, steht dann auch noch da einen Baderollstuhl, den du dir mittels QR-Code ausleihen kannst, kostenlos.
Wahnsinn.
Sodass du halt nicht deinen guten Rollstuhl da jetzt in den schwedischen See schieben musst, sondern da ist dann halt einer, den du nutzt. Die Tische, die da sind, sind ja immer mit Grillplatz zusammen verbunden, diese Badeplätze. Da sind die Tische so geformt, dass man auch immer mindestens 1-2 Plätze pro Tisch hat, wo man mit Rollstuhl unterfahren kann. Alles immer ebenerdig, keine Stufen, kein gar nichts. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz tolles Signal.
Ja.
Und es geht dann bis dahin, dass du auf einigen Knäckebrotsorten Breitschrift hast. Zwar auf Schwedisch, kann ich nicht lesen, aber
wow,
ja. Und das macht einfach diesen, also du musst keine Hemmungen haben, dich mit deiner Behinderung zu zeigen. Es fühlt sich da einfach verdammt normal an. Mhm. Und das macht eine Menge in der Psyche, merke ich so. Also ja. Ich entspanne da immer total. Bin ja auch eher so ein bisschen manchmal so ein Stadtcholeriker als Berliner. Pöbel auch mal gerne, Herz auf der Schnauze. Also wie war das? Herz auf der Zunge oder ja, irgendwie so. Habe ich da gar nicht.
Mhm. Okay, also voll entschleunigt hast du jetzt auch gleich Besuch mitgebracht.
Ich habe Besuch mitgebracht. Und zwar diesmal habe ich jemand ganz Interessantes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln mitgebracht. Und zwar die liebe Eva Rabung. Und grundsätzlich ist Eva Referentin für Teilhabe und Inklusion im beruflichen Kontext von Menschen mit Behinderung. Arbeitet seit 10 Jahren im IW Köln und hat irgendwann mal, glaube ich, das können wir sie nochmal fragen, so Informations- und Wissensmanagement studiert. Also sie weiß auf jeden Fall mit Informationen und mit Wissen umzugehen. Und ist dazu noch Teamleiterin im Projekt RehaDat vom IW Köln. Das kennen viele Menschen mit Behinderungen aus diesem Bereich Hilfsmittelsuchen. Das ist so der größte Hilfsmittelkatalog, den es in Deutschland online gibt. Da suchen immer richtig viele, aber da steckt noch viel, viel mehr hinter diesem Projekt dahinter. Und da ist Eva Teamleiterin für den Bereich Content Management. Und da bleiben ja so viele, da gehen ja so viele Fragen, so viele Neugierigkeiten meinerseits auf. Deshalb sage ich einfach mal, hallo liebe Eva, herzlich willkommen bei uns in der Kaffeeküche.
Hallo Carsten, hallo Sophie.
Habe ich dich denn richtig vorgestellt? Hast du was zu ergänzen?
Ich bin total begeistert. Denke ich, sollte ich jemals wieder ein Bewerbungsgespräch haben, dann nehme ich dich einfach mit.
Gerne.
Also,
abgespielt.
um zu erzählen, wer ich bin. Super. Also, ja, also das bin ich. Ja. Soll ich noch was erzählen, wie ich da hingekommen bin? Oder wollen wir einfach so starten über RehaDat?
Das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen, weil ich habe so ein bisschen aus dem Vorgespräch in Erinnerung, dass du mal irgendwie in der Automobilbranche auch unterwegs warst. Und mich würde total interessieren, was dich letztendlich motiviert hat, wie du da hingekommen bist, was so dein Werdegang war.
Ja, das ist viele glückliche Zufälle, würde ich sagen. Also wie man so aus den Jahren, die du schon beschrieben hast, die ich hier arbeite, also 10 Jahre hier, 10 Jahre Automobilbranche, noch ein bisschen Studium so raushört. Also ich bin, sagen wir mal so Mitte, Ende 40 und habe wirklich im Jahr 2000 Informations- und Wissensmanagement studiert. Ich wollte eigentlich Archivarin werden. Es war auch vorher das Studium der hessischen Bibliothekare. Aber Gott sei Dank wurde dieses Studium umgekrempelt, bevor ich angefangen habe. Das hat meinen Lebensweg komplett geändert und ich glaube auch zum Guten. Ich bin dann mit Nebenjobs und Praktika und auch da immer ein bisschen Glück, wirklich lange Jahre in der Automobilindustrie gelandet. Und zwar, also wer mein Profil sieht, kann ich auch gerne erzählen, bei Mazda Europa. Die sitzen ganz in der Nähe von Leverkusen, die sitzen in Leverkusen, ganz in der Nähe von Köln. Und habe da lange Jahre Webseiten gemacht. Also erst für Public Relations und dann für Marketing. Und hatte dann Gott sei Dank mit Geburt meines Kindes einen sehr, sehr guten Grund, mir einen anderen Job zu suchen. Der, also auch nicht exakt zur Geburt des Kindes, aber hat er nochmal irgendwie gezeigt, wo liegen eigentlich meine Prioritäten und wie viel Zeit möchte ich wo verbringen. Und da waren wir uns auch recht einig, mein Arbeitgeber und ich. Also ich bin da mit sehr fröhlichen Lächeln rausgegangen, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nicht mehr das Richtige. Und habe einigermaßen zügig dann die Ausschreibung hier gesehen vom Institut der Deutschen Wirtschaft und für mich die perfekte Sparte gefunden. Ich bin nämlich da auch wirklich von vornherein Content Managerin gewesen und das ist hier angelegt als Zwischending zwischen Technik und Redaktion, weil wir alles bei Redadat in-house programmieren.
Oh, wow. Guck an.
Also das heißt, die Programmierung und die Operations hinten dran liegt alles in-house. Das ist wirklich das, was mein Werdegang auch mitgebracht hat. Ich kann mit Informatikern reden und ich kann mit Redakteuren reden. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe beide. Und war so ein Bindeglied und das macht unfassbar viel Spaß. Also vor allen Dingen, weil da auch ganz viele andere Arbeiten dran hängen mit von Bildgenerierung bis Testen von Barrierefreiheit, das ist ein unfassbar vielseitiger Job. Und aber um dann auch direkt wieder so einen Moment zu haben, Behinderung war gar nicht so mein Thema. Also da bin ich wirklich eher reingestolpert. Und umso mehr finde ich es großartig, dass ich jetzt hier bin.
Ja, super. Also kurz gesagt, du bist interdisziplinäre Dolmetscherin von Hauptberuf. Mit Fachverein.
Und das auch wirklich, wirklich gerne.
Ja, ja, du, ich sehe die Herausforderung und ich finde es immer großartig, dass Menschen das auch sehen, dass das eigentlich so dann eine der Kernaufgaben ihres Jobs ist, ja. Weil Kommunikation wird ja immer so beiläufig gesehen, aber ist meistens der Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit. Genau, und zu dem Thema Behinderung, du, das teilen wir mit dir. Also wir sind auch in unsere Behinderung gesteuert. Wir hatten davor auch recht wenig mit dem Thema zu tun. Manchmal erwischt es uns halt, entweder beruflich oder halt auch persönlich. Von daher kein Problem. Herzlich willkommen.
Das, was wir auch teilen, du und ich, ist, dass ich glaube, das ist ganz oft so, dass wenn man ein Kind kriegt, stellt man sich plötzlich diese Sinnfrage. Ne? Ist das, was ich vorher gemacht habe, eigentlich... Braucht die Welt das oder könnte es auch mal in eine andere Richtung gehen? Das war bei mir ganz genauso. Das ist ganz witzig, was sich da irgendwie umstellt plötzlich. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ich weiß es nicht, so zu einer bestimmten Alterskategorie, aus der man dann rauswächst. Aber was ich viel spannender finde, und das ist ja auch eigentlich so die Brücke dazu, warum wir ja dann auch alle irgendwo was in diesem Bereich, warum müsste es eigentlich mehr Behinderte oder überhaupt diverse Menschen im Arbeitsumfeld geben, warum wir darüber sprechen wollen, ist ja, dass das ja eigentlich auch so ein klassischer Werdegang ist. Man hatte eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun und ist entweder als betroffene Person oder eben, weil man in einem Bereich plötzlich arbeitet, da drauf gestoßen und merkt, wie sinnvoll das eigentlich ist. Und auch, dass wenn man es dann anpackt und dann eben Lebensentwürfe sieht und so, dass wie sinnvoll das dann ist und wie sehr ein Arbeitsumfeld auch profitiert, ne?
Ja, hast du das? Ja, vollkommen. Also ich bin auch wirklich mit Herz und Seele in diesem Job dabei. Auch wenn ich, also kann ich noch mal eine autobiografische Anekdote erzählen. Also als 80er-Jahre-Kind war es ja überhaupt kein Problem, Menschen mit Behinderungen zu entgehen.
Mhm.
Ja. Also niemand in meiner Schule hatte eine Behinderung, bis auf die wenigen, die wirklich durch einen durch Unfall eine körperliche Behinderung hatten und dann weiter in der Schule sein durften, so gefühlt. Also wirklich sehr merkwürdig, wenn man das so retrospektiv betrachtet. Mhm. Und ich habe in der 10. Klasse musste ich ein Schulpraktikum machen und habe mich entschieden, das in der Lebenshilfe zu machen, mit dem Hintergedanken, das wird wohl das einzige Mal in meinem Leben sein, dass ich was mit Menschen mit Behinderung zu tun haben werde. lache ich heute noch drüber. Also ich erzähle es nur, weil ich sagen möchte, ich verdamme niemanden, der so überhaupt keine Ahnung davon hat, was Behinderung ist und wie Behinderung sich auswirkt und wie unterschiedlich Behinderungen sind, mhm, und was überhaupt der Unterschied ist zwischen Behinderung und Schwerbehinderung und Beeinträchtigung und so. Auf gar keinen Fall, weil ich diese absolute wohlwollende Ignoranz total teilen kann. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut in einen Teil von mir hineinversetzen, der dachte, ach, so ist das. Mhm. Oder ach, das geht ja auch ganz anders. Und echt, man kann blind so einen Computer bedienen, das ist ja spannend. Mhm. Also ich habe noch sehr oft so kleine Rückblenden in mit so, so dachte ich, wäre es damals so wär's. Also deswegen nur so vorab, ne? Also wenn es soll auf gar keinen Fall so rüberkommen, als A wüsste ich alles, weil das tue ich nicht.
Mhm.
Und B, Menschen, die nicht wissen, wie es läuft, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, da hast du wieder schön den Titel unseres Podcasts zusammengefasst. Das ist ja unser Ansinnen. Wir verurteilen da auch niemanden, weil wir das auch aus eigener Erfahrung kennen. Wenn es halt nicht irgendwie im Umfeld ist, wie du das gerade so schön beschrieben hattest mit deiner Schulzeit da in Hessen, wenn ich mich recht entsinne, dann findet das halt auch nicht statt. Ja, dann ist das halt einfach eine Lebenswelt, die sich nicht erschließt halt, ja. Obwohl ich es spannend finde, weil du ja sozusagen in dem Bundesland lebst, wo ja sozusagen die Hochburg der Blinden liegt. Ein Gruß nach Marburg an der Stelle.
Ja, aber nicht in Limburg. Also liebe Grüße nach Limburg.
Genau, aber da vielleicht schicken wir im März mit der Stadtbilddebatte mal dahin. Dann versteht er vielleicht, dass Behinderte auch zum Stadtbild gehören müssen. Genau. Von daher sehr, sehr spannend, mach dir keine Sorgen, also den Anspruch, dass du alles weißt und so, den haben wir auch noch nicht mal an uns selber und wir müssten eigentlich auch viel mehr wissen. Ja, Sophie?
Ja, und deshalb machen wir das ja auch hier, also ich finde das immer total, du hast es am Anfang mal eine Lernreise genannt,
genau.
Und das ist es auch einfach, ne? Das ist, dass man jedes Mal wieder was Neues kennenlernt oder denkt, ah ja, okay, darüber habe ich tatsächlich auch noch nicht so in der Tiefe nachgedacht und am Ende kreisen wir ja gerade um das Kernproblem, was es eben sowohl strukturell als auch institutionell gibt, nämlich das, was man nicht kennt, bedenkt man eben auch nicht. Und dass eben der Schlüssel zu mehr Inklusion oder Teilhabe eben nur sein kann, dass Menschen eingestellt werden, dass sie beruflich teilhaben dürfen. Und da kommst du ja dann auch wieder ins Spiel, Eva Flecht.
Richtig, ja, das ist unser Kerngeschäft. Also ja. Wenn ich was über Rea das erzählen darf.
Mhm.
Also die Idee von Rea Dat, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit dem Archivar, den ich mal werden wollte, ist, wir dokumentieren alles, was ist zum Thema Arbeiten mit Schwerbehinderung in Deutschland. Und wir geben diese Informationen kostenfrei und komplett neutral und so fachlich korrekt, wie wir irgendwie händisch möglich machen können, wieder. Und er hatte ja schon im Intro gesagt, Hilfsmittel ist das, wofür die meisten uns kennen, weil wir da eine sehr, sehr umfangreiche Datenbank haben, wo in der Hilfsmittel miteinander verglichen werden können und einfach mal faktisch so sortiert angeschaut werden können. Und falls diese Hilfsmittel auch beispielsweise ein gesetzlichen Krankenkassen Hilfsmittelkatalognummer haben, was ist bestimmt jetzt falsch gewesen, GKV-Hilfsmittelnummer, dann ist die bei uns notiert. Mhm. Und auch immer die Info, wo man das beziehen kann. Und alle anderen, vom Wendekreis des Rollstuhls bis hin zu der Stückzahl der Stoma-Beutel, findet man dann bei uns. Aber das ist nicht alles. Also, denn das ist ja, nur weil es ein Hilfsmittel gibt, ist ja nicht Inklusion im Unternehmen schon fertig. Wir sammeln Literatur. Finde ich ein ganz großes Herz bei mir. Weil wir unter anderem graue Literatur sammeln. Das ist ein Begriff, den ich vorher nicht kannte. Also wir sammeln beispielsweise auch Informationen zu Flyern oder Broschüren. Wenn die Stadt Leipzig zum Beispiel in leichter Sprache rausgibt, welche Förderleistungen gibt es bei der Agentur für Arbeit in Leipzig, dann sammeln wir das. Und in der Hoffnung und in dem steten Wissen, dass es vielleicht auch in Stuttgart interessant sein könnte oder in Castrop-Rauxel, so dass die Städte eben nicht doppelt Arbeit machen müssen. Also weil manchmal weiß man ja gar nicht, was so alles irgendwo passiert. Wir sammeln aber auch Urteile, Gesetze auch, aber vor allen Dingen auch Urteile, die findet man auch woanders, aber bei uns findet man eben so alle möglichen Urteile zum Thema berufliche Teilhabe. Bei uns findet man Forschungsprojekte zu dem Thema Adressen, Statistiken, Fördermöglichkeiten und ganz wichtig Praxisbeispiele.
Also ihr seid ein Schatz. An sich hortet ihr einen Schatz. Jetzt ist halt die
Frage.
Genau,
wir sind, also eine Kollegin, die gerade in Rente gegangen ist, hat mal uns als Eichhörnchen bezeichnet.
Oder Messis, also, wie man es halt möchte.
Aber das würde ja bedeuten, dass ihr eure vergrabenen Schätze nicht wiederfindet. Das hoffe ich ja nicht.
Ja, aber manchmal wächst auch ein Baum draus. Also das Bild war vielleicht nicht komplett durchdacht. Aber jetzt, also Spaß beiseite, wir sammeln das in Datenbanken und auf unseren Webseiten kann man diese Datenbankergebnisse eben wirklich jederzeit nachrecherchieren. Aber das Hauptproblem ist, also wie bei Messis oder bei auch bei Eichhörnchen, welche Information ist denn wirklich die einzelne Person sucht? Mhm. So, und da wird's dann natürlich sehr, sehr interessant, weil von den insgesamt 180.000 Einzelinformationen, die bei uns rumschwirren, das braucht ja nicht, eine Person braucht ja nicht alle diese Daten. So, das heißt, es ist eine sehr spannende Arbeiten herauszufinden, welche Information hilft genau welchen Menschen gerade.
Und dann gehe ich mal davon aus, dass das im Business-Kontext sagt man ja immer B2B und B2C, also dass es tatsächlich eben EndverbraucherInnen gibt, die sich bei euch Informationen haben, aber wahrscheinlich die größere Masse sind dann wahrscheinlich andere Agenturen, Institutionen, Einrichtungen, die eben wissen, dass ihr diesen Schatz habt und dass man bei euch am schnellsten zu Informationen kommt, oder?
Das ist ein großer Gemischtwarenladen. Mhm. Also unsere Hauptzielgruppe sind wirklich Menschen mit Schwerbehinderung, die sich, egal ob jetzt also mit Schwerbehinderung, also GDP ab 50, aber also natürlich darf man auch mit einem von Behinderung bedroht bei uns nachgucken oder auch mit einem GDP von 30. Es ist keine Zugangsbeschränkung drauf. Aber unser Hauptanliegen ist es wirklich, die Menschen, die für sich selbst recherchieren, zu informieren. Und das macht mich unfassbar zufrieden, weil ich das einen sehr demokratischen Prozess empfinde. Dieses, wir geben die Informationen jedem, der sie braucht, zu jeder Zeit. Ja, aber auf der anderen Seite selbstverständlich helfen wir auch allen, die helfen. Ja. Also wir haben auch als Zielgruppe die Menschen, die beraten, die bei den Reha-Trägern sind, die von den wenn man hier ein paar schöne Abkürzungen von den EUTB, von den EAAs, also ein bunter Strauch, der selbstverständlich auch bei uns bedienen kann, bis hin zu den kleinsten Agenturen für Arbeit, die nicht immer alle Gesetze parat haben können, dass sie eben auch dann auch bei uns nachschauen können. Angehörige dürfen selbstverständlich bei uns nachschauen. Und auch wichtig sind Arbeitgebende, also Menschen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen möchten. So, denn auch da gibt es einfach Informationen, die wichtig sind. Also zum Beispiel, welche Fördermöglichkeiten gibt es gerade nur für Unternehmen?
Spannend. Weil mir da sofort durch den Kopf geht, Zeiten der KI, liebe Eva.
Ja.
Wie weit seid ihr?
Ach, wir haben schon wirklich vor Jahren angefangen, als wir noch heiß diskutiert haben, ob man das überhaupt KI noch nennen, ob man das wirklich schon KI nennen kann oder ob das nicht einfach nur eine Datenbankabfrage ist, also wo dann die künstliche Intelligenz reinkommt. Also wir haben schon wirklich lange Jahre ein Chatbot, aber dank der neuesten Sprachmodelle wird es immer, immer besser. Also bei uns heißt die bisher Ariadne. Das ist eine mystische Figur, also eine griechische Mythologiefigur, die einen Faden
spinnt.
Ich glaube, Perseus zugeworfen hat, damit er durch das Labyrinth des Minotaurus kam.
Ah.
Also es hatte quasi auch wirklich eine Bedeutung, dass wir die so genannt haben. Aber wir dachten, es ist halt, also Inklusion ist sehr schnell ein Labyrinth für Menschen, die sich nicht auskennen, und man kann sich nicht bis ins Detail in allem auskennen, und wir möchten gerne durch dieses Labyrinth führen mit unseren Informationen. Und KI, wir wachsen, wir arbeiten weiter dran aktuell. Wer testen möchte auf unserer Seite, die nennt sich Talent Plus. Mhm. Man kann aber auch einfach rehadat.de eingeben, aber es ist bestimmt in den Shownotes. Ne?
Natürlich.
Natürlich. Da kann man auch schon ein bisschen rumtesten. Und ich habe ja schon erzählt, dass wir in-house entwickeln.
Mhm.
Das heißt, auch unsere IT damit draufschaut. Also wir haben uns da auch externe Hilfe eingekauft. Aber wir schauen das wirklich intern sehr kritisch drauf. Und wir haben auch einen Beirat, der aus sehr, sehr vielen Institutionen, die sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen und gut auskennen, besteht. Die schauen da auch selbstverständlich drauf, weil was unsere KI auf keinen Fall tun darf, ist halluzinieren.
Mhm, genau.
So, also es ist keinem damit geholfen, wenn der Chatbot von uns sagt, da gibt es doch diese Förderleistung, die gibt nur im Bundesland Bremen, da muss man folgende Stelle anrufen und dann kriegt man 25.000 extra.
Mhm.
Und die gibt's gar nicht.
Mhm.
Also das wäre wirklich ein kompletter GAU. Denn unsere KI ist so geplant und gebaut, dass das, was rauskommt, nicht nur richtig ist, sondern dass wir auch immer angeben, wo kommt diese Information her.
Hm.
Und wo kann ich mich noch weiter einlesen. Also jetzt weiß jetzt nicht, wie versiert ihr da seid, aber eher in Richtung Notebook LM als
genau,
ChatGPT.
Das war nämlich genau mein Beispiel jetzt gerade gewesen, weil ich arbeite ja auch viel mittlerweile im Bereich Pflege und so weiter. Und wenn ich juristisch arbeite, dann will ich schon genau bestimmen, aus welchen Quellen der seine Infos zieht. Und da arbeite ich aktuell auch mit Notebook LM, weil ich da halt genau sagen kann, du bist ein geschlossenes System. Mhm. Ja.
Genau.
Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, cool. Freue ich mich drauf, weil insbesondere die Rehadat-Datenbank, also aus persönlicher Erfahrung, das hat mich einige graue Haare gekostet. An einigen Stellen, ich habe jetzt 2 Jahre nicht drauf. Ich hoffe, es ist besser geworden, aber mit diesen Codes dann und so weiter. Also liegt natürlich auch an der Datenmenge, die ihr bekommt, und an der Datenqualität. Aber das ist manchmal zum Haare raufen. So als Customer Feedback, wenn du mir das die Stadt ist.
Selbstverständlich ist Kritik auch da, Kind der 80er, nicht höre mehr auf Kritik als auf Lob.
Ach, ein Klassiker.
Aber wir suchen auch wirklich immer wieder Menschen, die uns kritisches Feedback geben, denn nur dadurch werden wir besser. Also ich erinnere mich an sehr viele schmerzhafte Usability-Tests, die noch nicht mal, also Barrierefreiheit ist so, ist selbstverständlich so ein eingewebtes Thema bei uns. Da sind wir, auch da kriegen wir natürlich immer wieder gutes Feedback, egal von der Alternativtext hier ist immer ein bisschen langatmig bis hin zu die Bilder hier würde ich aber eher ausblenden. Ein anderes technisches Feedback. Aber die Nutzerführung ist natürlich wirklich nicht leicht. Also weil die Daten so vielfältig sind und teilweise so komplexe Informationen und wir auch immer wieder ein großes Hin und Her intern haben, wie viele Informationen müssen wir liefern, damit es richtig ist? Und ab wann wird es einfach eine Überforderung? Und dann muss es ja auch noch rechtlich irgendwie wirklich richtig sein. Also denn wir können es nicht, also das ist nicht unser Auftrag, wir können es nicht so weit vereinfachen, dass es so ein, ich nehme dich an die Hand, es ist alles einfach, es wird super easy im Grunde genommen musst du nur diese 3 Checkboxen hier ausfüllen und dann hast du alles, was du brauchst. Das spiegelt halt leider nicht die Realität wider und das ist das, was unser Auftrag ist. Wir bilden die Realität ab und helfen so gut wir können.
Ja, das kann ich, während meines Studiums in den 2000ern, wo das mit den digitalen Datenbanken noch nicht so weit her war, habe ich blind mit Juris und Back Online gearbeitet. Ich sage bloß BGH-Urteile. 80 Seiten und dann findet man den richtigen Passus mit der richtigen Randnummer. Also, ich weiß genau, wovon du sprichst. Und ich liebe mittlerweile meine KI dafür.
Ja. Es waren auch wirklich augenöffnende Sachen in den letzten Jahren. Also wenn ich meine blinde Programmiererin mal gehört, die gesagt hat, mein Leben hat sich komplett geändert. Ich lasse einfach die KI jetzt über den Source Code laufen und die erzählt mir, in welcher Spalte ich ansetze. Und ich muss nicht ja erstmal hier mich komplett durchtoggeln.
Ja. Aber nochmal kurz zurück, ich würde gerne nochmal so organisatorischen einen Schritt zurückgehen, weil du hast so schön gesagt, ihr habt einen Aufsichtsrat oder Kuratorium oder sowas.
Beirat, ja.
Genau, ein Beirat, weil letztendlich seid ihr ja, vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen, also das IW Köln, also Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, ist ja eigentlich ein Forschungsinstitut, was von Arbeitgeberverbänden, wie zum Beispiel dem BDA, gegründet wurde. Also eigentlich von der Grundgenetik her seid ihr ja als Institution eher arbeitgebernah. Und da würden die meisten ja natürlich denken, ja, na, die interessiert der Behinderung eh nur ein Scheiß. Warum machen die das überhaupt? Also du kennst die ganzen Klischees. Und jetzt hier mal die Tür auf für dich zu erklären, warum ist es für ein Forschungsinstitut, was arbeitgebernah ist, wichtig, so ein Projekt wie ReaDAT zu machen und den Bereich auch auszufüllen beziehungsweise zu erforschen?
Ja, also ohne dass ich jetzt komplett naiv klingen möchte, was ich aber tun werde, ist, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Also es ist wirklich einfach ein wichtiges, tolles Thema und über die Jahre auch immer wichtiger geworden, denn Menschen mit Schwerbehinderungen sind ja Millionen. Ja. Also so viele Arbeitnehmer in Deutschland haben eine Schwerbehinderung, sind von Behinderung bedroht oder arbeiten mit Menschen mit Behinderung, dass es für Arbeitgeber auch ein extrem wichtiges Thema ist. Warum unser Projekt damals wirklich Ende der 80er Jahre am Institut der Deutschen Wirtschaft angesetzt wurde, das kann ich jetzt nicht mehr im Detail sagen. Aber dass es so ist, ist schon wirklich genial. Also das, da möchte ich auch nochmal wirklich einen Stab für das damalige Management brechen. Was für eine unfassbar geniale Idee, dieses Projekt bei einem arbeitgebernahen Institut anzusetzen, Denn, um es mal ganz flapsig zu sagen, also die Gewerkschaften müssen wir nicht überzeugen.
Mhm. Nee, so, das, und ich glaube auch, man braucht diesen Engel, das ist auch immer mein, ich habe mal das Gefühl, man muss einfach auch auf so einer Ebene sprechen. Ja, ansonsten, wenn der Fisch vom Kopf, nee, der Kopf vom Fisch stinkt, nee, der Kopf.
Der Fisch stinkt, der Fisch vom, stinkt Kopfe
vom
her.
Kopfe her. Also wenn da eben, um es positiv zu formulieren, kein beispielhaftes Vorleben oder keine Unternehmenskultur gefördert wird, die das Ganze natürlich mitdenkt, dann wird's halt nichts. Und deshalb ist das ja total schlau, das so aufzusetzen, ne?
Ja, also es sind wirklich auch die zwei Sachen, die mich glücklich verwundert zurücklassen. Zum einen diese Idee, wir machen das bei einem arbeitgebernahen Institut. Und zum anderen, dass es von Anfang an als digitales Projekt geplant war.
Mhm.
Also wirklich digital, bevor es überhaupt das WWW gab, war dieses Projekt digital aufgesetzt, um digital darüber zu informieren, wie Arbeiten mit Schwerbehinderung funktioniert.
89, also, sagtest du mal, ne?
1989, das ist also wirklich im Nachhinein verwunderlich.
Amiga 500 und C64, wa? Schön Ghostbusters zocken.
Ich habe Geräusch, wenn man ins Internet geht.
Mit so Akustikkopplern.
Ja.
Umhergereist sind und erklärt haben, wie man auf die Datenbanken zugreifen kann.
Ja, und wie hieß denn Telex, gab es zu der Zeit auch noch?
Ja.
Könnt ihr euch entsinnen, diese Telex-Stationen?
Mit Preis.
Also gut, bei uns erst ab Anfang der 90er, ich bin ja hier so ein DDR-Kind, ja, da spreche ich wie der Blinde von der Farbe gerade mit 89, aber. Und weißt du was, Eva, weißt du, welcher Satz mir noch vorhin so eingefallen ist, weil du so schön zweimal schon sagst, das Kind der 80er? Platz da, ich fahre einen Mazda. Kennst du den noch?
Ich kenne die alle. Kenn auch, bei meinem Mann im Verwandtschaftskreis war es immer, mein Auto zerstört deutsche Arbeitsplätze. Das wäre die Abkürzung. Was umso lustiger war, weil es ja mein Arbeitsplatz war.
Ja, deshalb, also wie gesagt, ich bin ja mit Mazda zumindest sehend groß geworden, weil Mazda war eine der ganz, ganz wenigen Nicht-DDR-Automarken, die es in der DDR gab. Und zwar ein Modell, genau. Und zwar noch diesen kantigen Dreitürer Mazda 323.
Wirklich?
Ja, den gab es.
Das muss ich meinen Ex-Kollegen erzählen.
Genau, ja. Also den gab es in der DDR. Es gab den 1er Golf, gab es gelegentlich zu sehen, und den Mazda 323. Und an mehr kann ich mich gar nicht erinnern, weil das ganze andere war Ostblock, Lada, Dacia, Mosquitsch, Wartburg, Trabi, Schiguli, genau. Im Zweifelsfall noch hier Tatra. Aber das waren so die Autos, die, glaube ich, hieß G-Max oder G-Nex, genau, G-Nex, die irgendwann sozusagen für ganz, ganz viel Geld auch in Ostdeutschland kaufbar waren.
Mhm.
Konnten sich natürlich
nie kaputt gegangen sind, ne, um mal hier mal noch mehr Werbetrommel zu rühren.
Ja, wie der Golf halt auch, war.
Genau, diese 323, die waren echt teilweise unkaputtbar.
Ja, genau. Und wie gesagt, aber die Farben, die waren immer potthässlich. Ich glaube, den Mazda gab es in einem Grau und in so einem komischen Grün. Aber für uns Ostkinder war das natürlich immer ein Highlight. So, wow.
Aber um nochmal von den Autos wegzukommen, also ich kann mich auch erinnern, dass du mal gesagt hast, idealerweise weiß man ja eigentlich gar nicht, dass es euch im Hintergrund gibt. Was genau ist damit gemeint? Also da passiert ja viel im Hintergrund, wovon dann jetzt vielleicht eine Person, die einen Job sucht oder so, gar nicht unbedingt was mitbekommt. Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen reingehen.
Ach so, ich habe, glaube ich, in unserem Vorgespräch erzählt, dass die meisten Menschen gar nicht gemerkt haben, dass sie bei uns auf der Seite waren.
Ja.
Weil natürlich, also aktuell, wenn wir mal gucken, wie sich das mit KI entwickelt, aktuell ist es noch so, dass viele Menschen in eine Suchmaschine was eingeben und dann die erste, zweite, dritte Seite, die angeboten wird, mal scannen und draufklicken und dann hoffentlich eine Info finden, die sie interessiert. Oder aber, was ja auch mittlerweile schon klar ist, dass auch die Suchmaschinen direkt eine Antwort geben. So mit so kleinen Snippets oder zusammen von ersten KI-Zusammenfassungen. Hm. Und da kommen sehr, sehr häufig von uns Ergebnisse ohne dass den Menschen unbedingt klar ist, dass das jetzt von einem Projekt ist, das Rehadat heißt.
Mhm.
Und dass wir, noch ein Hinweis. Du hast erzählt, wir sind am Institut der Deutschen Wirtschaft, ja, das stimmt, aber finanziert werden wir aus dem Ausgleichsfonds. Das ist ein Teil der Ausgleichsabgabe.
Mhm.
Also Hörer von euch haben sicherlich auch schon gehört, was die Ausgleichsabgabe ist. Kann man sich auch nochmal eine ganze Folge draus machen?
Ja, ja, unbedingt.
aber also mal schnell gesprochen, das, was die Unternehmen zahlen müssen, wenn sie denn nicht den geforderten Anteil an Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, der darf ja nicht verwendet werden, um Straßen auszubessern.
Nee, der ist, spannenderweise ist der mal zweckgebunden.
Der ist zweckgebunden und das ist auch gut so. Mhm. Der große Anteil geht wirklich direkt auch an Menschen mit Schwerbehinderung im Arbeitsleben, egal jetzt um welche Förderung es da geht, also um Beratung, Hilfsmittelleistung, Umbauten, also egal was da nötig ist. Und ein kleiner Teil davon geht in in Aufklärungskampagnen oder in Informationssysteme. Und da ist ein Teil unser Budget.
Genau, und das ist nochmal auch mal gut, dass du darauf hinweist, auch für Arbeitgebende in diesem Land, die diese Ausgleichsabgabe zahlen und denken, dass jetzt wunders damit was finanziert wird, wie es ja auch damals diese Mähre gab, dass der Soli nur im Osten landet, das ist ja auch ein Märchen. Die Ausgleichsabgabe ist zu zahlen an die örtlichen Integrationsämter, beziehungsweise mittlerweile Inklusionsämter, wa?
Ja.
Und die führen, glaube ich, 18% der Jahreseinnahmen in einen einen Fonds vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, oder heißt das mittlerweile schon wieder anders?
BMAS, ja.
Genau, beim BMAS, und von diesem Fonds werden zum Beispiel Projekte wie ihr das Rehadat bezahlt.
Richtig, genau. Und auch nicht das BMAS entscheidet dann auch nicht so also freihand, mit wem geben wir das Geld. Also da gibt es auch einen Rat. Den Behindertenrat, der das entscheidet.
Mhm.
Also das ist jetzt auch nicht so, dass das der Minister guckt sich dann irgendwelche schönen Projekte an und sagt, oh ja, dann gebe ich mal hier ein bisschen Geld und da ein bisschen Geld. Also das ist schon wirklich sehr sinnvoll durchdacht.
Mhm.
Und da schauen Menschen, die sich wirklich auskennen in der Inklusionsszene, schauen sich die Projekte an und entscheiden, wohin geht dieses Geld.
Mhm. Mhm. Ja, wie halt auch zum Beispiel die du vorhin erwähnten EAA, also die einheitlichen Ansprechpartner für Arbeitgeber, oder auch die sogenannten EUTB, die du schon erwähnt hast, die einheitliche unabhängige Teilhabeberatung, die durch Menschen mit Behinderung selbst vollzogen wird, also Menschen mit Behinderung beraten, Menschen mit Behinderung im Bereich Teilhabe, die werden ja, glaube ich, auch durch die Ausgleichsabgabe, durch den entsprechenden Fonds halt bezahlt.
Oh ja, das da müsste ich mir jetzt die Finanzierung nochmal genau angucken. Also insofern, ich sag mal ja.
Ja, wunderbar.
Und falls du es nochmal einsprechen möchtest, dann sind es, glaube ich, die ergänzenden unabhängigen Teilhabe.
Ach stimmt, ergänzende unabhängige Teilhabe. Wunderbar, danke. Ja. Danke.
Wenn ich schon mal eine Abkürzung kann.
Wunderbar, ich verliere da manchmal den Überblick. Nee, das kann man auch schön bei uns nachhören. Wir ein paar Folgen davor haben wir nämlich, die heißt EAA.
Oh Gott, ich glaube, die Förder...
EAA,
die dann die Förder
EFD stehen. Und yeah. WFBM hieß die Folge, okay. Genau. Da hatten wir ja hier von einer einheitlichen Ansprechpartnern und von einer ergänzenden, nee Quatsch, von den Integrationsfachdiensten.
Ja, Ansprechstellen für
genau.
Arbeitgeber.
Genau. Ja, genau. Zu Besuch, da kann man auch nochmal schön nachhören. Ja,
die Folge mochte ich sehr gerne.
Ja, ja.
Also so realitätsnah. Also es ist wirklich, wirklich toll, weil genau zu diesen Stellen würden wir auch Menschen schicken, die wirklich eine 1:1 Beratung brauchen.
Mhm. Genau. Du nochmal kurz zurück zum Thema, dieses KI-Thema, weil ich würde dir da gerne nochmal ein bisschen Marketing entlocken wollen. Weil nämlich, da bin ich letztens drüber gestolpert, in einer Gruppe für Selbstständige mit Blindheit und Sehbehinderung, wo wir uns so über das Thema Barrierefreiheit von Webseiten und Alttexte, also Alternativtexte zu Bildern, und du bist ja eine Grafikprofi, wie ich gesehen habe, unterhalten haben. Und da kam dann von mir der Hinweis, dass das auch für SEO, also für Search Engine Optimizing, gut ist. Und dann kam aber noch von einer anderen Dame, jetzt fehlt mir die Abkürzung wieder, dass das auch für die KI-Suchmaschine, das ist, glaube ich, SCO oder S...
GEO, also Geo.
Ach, genau, für Geo, genau, wichtig ist. Könntest du dafür...
Generic Engine Optimization. Aber also wir haben hier im Haus auch wirklich... Medienprofis in anderen Abteilungen und die sind noch ein bisschen unglücklich mit diesem Geo-Abkürzung für die Optimierung.
Ja.
Gut, also wir haben ja den einen, ein Vorteil ist bei uns, wir verkaufen nichts. Also das heißt, ich muss meine Webseiten nicht so optimieren, dass sie in den Suchmaschinen ganz, 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 ganz oben ranken, wenn das Thema es nicht hergibt. Also verkauf keine Sofas oder auch keine Hilfsmittel. Unsere Inhalte haben meistens für sich gesprochen und da hatten wir immer einen sehr, sehr großen Vorteil. Und auch die Barrierefreiheit, übrigens diese technische Barrierefreiheit, die bei uns immer gegeben sein muss, die hatte auch riesen SEO-Vorteile.
Das wollte ich hören.
Wenn ich jemanden überzeugen möchte, digitale Barrierefreiheit umzusetzen, dann ist eines der großen, der schnellen Dinge, ist, barrierefreie Webseiten sind einfach gute Webseiten. Also es ist eine Frage der Usability und auch der Suchmaschinenoptimierung, weil alles, was ein Screenreader lesen kann, kann auch Google gut lesen.
Genau.
So, Punkt.
Weil der Google-Bot ist nämlich auch behindert. Er ist blind.
Ja.
Das ist so.
Manchmal hat der kognitive
Herausforderung. Der versteht nur das, was in der Metadate steht. Das ist halt so. Also ein Bild ohne Alternativtext dahinter wirst du niemals finden, weil der Google-Bot nämlich nicht guckt, ob da Sophie und Carsten drauf sind. Da muss schon Sophie und Carsten dahinter stehen.
Genau, also da wird's halt spannend, was die KI jetzt über die nächsten Jahre da liefert. An Zusatz, aber in den letzten Jahren waren das, hatten wir da halt wenig Thema mit. Und natürlich haben wir auch Interesse dran, dass unsere Inhalte in KI-Suchergebnissen ausgegeben wird. Wir können es halt nicht tracken. Also das ich kann halt gerade nicht sagen, ob unsere Antworten in irgendeiner Form Copilot, glaube ich, macht es mittlerweile. Also da, ja. Da gibt es schon irgendwie erste Rückmeldungen, welche Inhalte genutzt wurden. Aber ob wir jetzt bei ChatGPT genannt werden, Perplexity gibt immerhin ja Rückmeldungen. Ja. Also das sind, da haben wir auch wirklich Zugriffe über Perplexity, die wo Nutzende zu uns kommen, weil sie bei Perplexity Sachen ausgegeben bekommen haben, die von uns kamen. Wir arbeiten jetzt erstmal so, dass wir weiterhin Menschen gut informieren möchten und tun technisch alles dafür, dass wir eben auch von Suchmaschinen und von KI-Bots gut aufgreifbar sind. Aber das geht meistens, also jetzt gerade noch sehr Hand in Hand.
Verstehe. Naja, wie gesagt, mir fällt immer auf beim Thema Readat, viele kennen es nicht. Ja, es ist so, obwohl die Informationen gut sind, klar, manchmal ein bisschen suchen, aber wo halt nicht, also alle Datenbanken sind immer irgendwie schwierig zu durchsuchen. Von daher wäre für mich mal spannend, ich weiß nicht, Sophie, für dich vielleicht
auch. Wollte ich auch gerade vorschlagen.
Das war mal so eine, also weil wie gesagt, ich habe so immer gerade so diese klassische Märchenbild von Alibaba und dem Schatz, ja. Und wie finde ich den eigentlich, ja? Ihr habt das was Tolles, aber irgendwie seid ihr dann dann doch halt nicht so einfach zu finden, möchte ich es mal nennen. Ja?
Na, beziehungsweise, ich glaube, was auch für unsere Hörenden spannend wäre, wäre so eine Customer Journey.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Customer Journey.
Abstrakten mal so runterzukommen und ein bisschen wirklich ins Praktische reinzugehen.
Ja? Personas hatten wir ja schon so ein bisschen. Also alle, die das Thema interessiert, um es mal zusammenzufassen. Sozusagen, wenn ihr barrierefreit seid, seid dann halt auch alle, die assistive Technologien benutzen, sind herzlich eingeladen. Dann haben wir schon mal sozusagen den normalen Menschen als Persona. Ja? Und
den ganz normalen.
Der ganz normal, halt ein bisschen behindert, ein bisschen assistive Technologie, ein bisschen neugierig und ein bisschen verloren, lost im WWW. So. Und jetzt mal zur Customer Journey. Wie geht's los?
Ja, also da hätte ich quasi schon so die ersten Probleme, weil so der Mensch mit Behinderung, den sehe ich nicht. Also im übertragenen Sinne sehen. Hm. Denn sogleich die Fragestellungen, glaube ich, häufig sind. Also die grundsätzliche Fragestellung, die ja Menschen zu uns treiben könnte und auch tut, ist, wie kann ich denn arbeiten?
Ja.
Damit. Also das ist eben unser Thema. Es geht nicht um, wie kann mein Kind in die Schule gehen oder wie kriege ich den Handlauf für meine 90-jährige Omi, sondern die Frage ist, wie kann ich damit arbeiten, mit dem, was ich habe? Und obwohl die Antwort auf die Frage häufig ist mit so, komm, wir zeigen es dir mal, lass uns mal ein Beispiel finden und dann auch mal gucken, was dafür helfen könnte, sind die Grundvoraussetzungen dafür ja einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also es macht halt einfach einen sehr, sehr großen Unterschied, ob mein Thema ist, also jetzt mal das, was ja die meisten immer im Kopf haben bei Behinderung, ich sitze im Rollstuhl.
Mhm.
Das ist ja nicht der Standardfall.
Ja.
Und auch ich bin blind ist nicht der Standardfall. Mhm. Also wenn man sich die Statistiken mal anschaut bei Menschen mit Schwerbehinderung, dass der große Brocken sind innere Erkrankungen, chronische Erkrankungen,
ja.
die einfach eine komplett andere Herangehensweise brauchen. Und das macht es nicht leichter für uns, so quasi die Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen so, ja komm, ich zeig dir die richtige Lösung. Denn jeder kommt ja auch so ein bisschen mit seinem eigenen Vorwissen und mit seinem eigenen, was genau arbeite ich, wo will ich hin, wie viel weiß ich schon und was ist so das Ziel?
Mhm.
Und da das wirklich einen großen Unterschied macht, ist so ein Thema, das wir haben, dass wir, also wir haben eine Reihe, die wurde früher, die wird auch immer noch gedruckt, in kleiner Auflage, aber quasi eine Online-Broschüre, nennt sich Readapt Wissen. Und da gucken wir uns nur einzelne Erkrankungen an und sagen, wie sieht es denn genau dafür aus? Und jetzt, also dann bleiben wir nochmal hier bei dem Beispiel mit, ich bin so ein bisschen sehbehindert, bin blind. Da ist es ja wirklich total interessant, sich die Hilfsmittel anzugucken, also eine technische, das Ganze technisch zu betrachten, was alles möglich ist, wenn denn der Job überhaupt in die Richtung geht. Also es gibt ja auch Menschen, die nicht mit Computern arbeiten und blind sind und das gut hinkriegen. Also ich habe mal, was ich total spannend fand, war, gibt so eine Job, dessen Namen ich vergessen habe, von Frauen, die Brustkrebs ertasten.
Genau, ja. Genau, das sind
unfassbar
spannend. Abtasterinnen, glaube ich, oder so.
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Die brauchen ja keinen, also vielleicht brauchen die auch einen Screenreader, um besser ihre Ergebnisse einzutippen später oder rauszufinden, dass es richtig in die Akte eingetragen wurde.
Mhm, genau.
Aber das ist ja vielleicht nicht so das Allerwichtigste, was für die Organisation des Jobs notwendig ist.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, also dieses Technische ist natürlich sehr, sehr spannend. Dann ist es eine Frage, muss organisatorisch irgendwas umgestellt werden? Also macht es Sinn dann bei Menschen, die blind sind, was könnte denn organisatorisch, also da brauchen wir ja keine anderen Pausenzeiten beispielsweise, außer das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit, die unfassbar viel akustisches Konzentration erfordert, wo dann klar ist, die Firma muss andere Pausenzeiten als der generelle Takt vorgibt bereitstellen? Oder gibt es irgendwelche soziale Aspekte, wie gibt es Assistenzdienste, die beantragt werden können, um beispielsweise Arbeiten, für die man wirklich zwingend sehen muss?
Mhm.
Also wenn die bei der Abtasterin bleiben, da kommen Frauen mit Papiergutachten von anderen Ärzten an, dass klar ist, da ist jemand, der weiß, welche Seite von diesem Papier ist beschriftet, bevor es eingescannt wird.
Mhm.
Also dass wirklich halt eine Assistenz da ist, die da hilft. Oder ist es was Soziales, so dass die Unternehmensstruktur geändert werden muss. Also dass klar ist, da liegt kein Müll mehr im Gang rum, wobei dass man stolpern kann, bis hin zu, wir müssen vielleicht ein paar Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren, wie der Pausenraum aufgebaut ist. Also da kann man ja sehr, sehr viel in viele Richtungen denken. Und das ist bei blinden Menschen komplett anders als bei Menschen mit chronischen Darmerkrankungen oder bei Menschen mit Asthma oder bei Menschen, die schlecht hören.
Mhm.
Aber an diesem Langhangeln mit diesem, also wir nennen das TOPS, technisch, organisatorisch, personell und sozial, da kann man eben schon sehr viel rausfinden, was einem denn jetzt genau in dem Fall helfen würde.
Mhm. Es ist halt immer höchst individuell und dann hängt es ja auch immer noch vom Grad letztendlich ab. Also das, wie gesagt, hier sitzen zwei Blinde, die noch was sehen, weißt du? Also wir gelten beide als gesetzlich blind, also wir fallen unter diesen Dings, aber sozusagen mein Visus, meine Orientierung ist durch bestimmte Umstände viel, viel besser als bei Sophie zum Beispiel.
Ja, nachts zum Beispiel.
Nachts zum Beispiel.
Also Mobilität nachts. Generell ist bei dir ein ganz anderer Schnack.
Genau.
Obwohl wir auf dem Papier, glaube ich, sehr ähnliche Prozentzahlen haben.
Genau, das hängt halt einfach auch von der Art und Weise ab, wie wir sehen. Mhm. Ja, das dafür sieht so viel besser aus, aber das ist nochmal die andere Frage. Und gerade.
Also ganz, ganz objektiv möchte ich mich da nicht einmischen.
Nee, und weil du gerade so Darmerkrankungen, schon davor fiel mir so gerade dieses Thema zum Beispiel Morbus Crohn ein, ja. Wir hatten letztens jemanden da mit Fatigue. Ja,
ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also es gibt ja immer mehr Krankheitsbilder, die eben, wie du hast halt vorhin dieses Pausenthema angesprochen oder die erfordern, dass die Person sich mal vielleicht für eine halbe Stunde irgendwo ablegen kann und mal ein Nickerchen machen kann. Das klingt immer so total banal, aber ich kenne wirklich einige Betroffene und das geht von Neurodivergenz bis über eben chronische Erkrankungen, wo das wirklich wichtig ist, um durch den Arbeitstag zu kommen. Und das sind ja alles so Sachen, das klingt immer alles nicht schlimm, aber ich glaube, dass da auch die Barrieren, sowas anzufragen oder beim Bewerbungsgespräch zu sagen, die müssen ja unglaublich hoch sein, könnte ich mir vorstellen, weil das eben alles noch so in unserem normativen Denken nicht vorgesehen ist und als total absurd klingt, wenn man es nicht im Homeoffice macht, ne?
Ja. Also mehr.
Ja.
Nee, mehr zustimmen, zustimmen kann ich nicht. Also das ist, das macht unsere Arbeit jetzt nicht leichter.
Mhm.
Aber umso spannender, wenn es funktioniert.
Mhm.
So, und die Geschichten erzählen wir halt wirklich sehr, sehr gerne. Also das manchmal sind es auch wirklich nur so ganz, ganz kleine Sachen. Also wir haben auch viel Kontakt zu Schwerbehindertenvertretungen. War eine meiner Lieblingspersonenkreise, weil es irgendwie so ein einfach sehr nette Menschen anzieht, glaube ich, der Job.
Stimmt.
Und da habe ich mich mit einem unterhalten, da ging es um eine Kollegin mit Hörbehinderung, die Hörgeräte hatte, aber mit der, immer wenn sie telefonieren musste, total aufgeschmissen war, weil das nicht funktioniert hat.
Mm.
Und die dann immer weiter aus den Telefondiensten von den Kollegen rausgehalten wurde, was ja irgendwie auch total nett ist. Also mit so, das fällt dir schwer, dann übernehmen wir das, aber die dann halt dadurch auch nicht mehr so das Gefühl hatte, sie gehört irgendwie, ist Teil dieser Gruppe.
Mhm.
Und dann hatten die da vermeintliche Krisengespräche und dann kam so im Gespräch raus, aber warte mal, unsere Telefonanlage kann sich doch mit deinem Hörgerät verbinden.
Mhm.
Das hatte halt keiner vorher ausgetestet.
Mhm.
Und dann, also manchmal sind es halt so diese kleinen Sachen, die das Leben so viel erleichtern und gerade auch diese, wir sind flexibel genug, um mehr Pausenzeiten einzubauen oder flexiblere Anfangszeiten. Also natürlich ist mir klar, dass das gerade in der Industrie und auch im Handwerk Bereiche gibt, da kannst du nicht einfach mal sagen, so ich bin jetzt mitten im Fenstereinbau oder das Band muss mal kurz stehlen, ich brauche mal 5 Minuten Pause. Aber es anzusprechen und sich so sicher zu fühlen, auch darüber reden zu können, das wünsche ich wirklich jedem Arbeitnehmenden.
Mhm.
Das ist echt wirklich ein hohes Gut. Wir haben auch ein Interview geführt mit einem Uni-Projekt, die sag ich's oder sag ich's nicht?
Mhm. Ja.
Ja.
Kennen wir.
Halt, hervorgebracht haben. Ein super Online-Test, um einfach mal auch für sich selbst rauszufinden, sag ich's? Ja. Also mache ich das oder mache ich das nicht? Und selbstverständlich kenne ich Menschen, die es nicht sagen.
Mhm.
Also die eine Erkrankung haben, die man ihnen nicht ansieht. Und die genug Masking betreiben können, um darüber hinwegzusehen. Aber das geht natürlich auch bei Energiereserven.
Ja.
Ja, das ist halt unheimlich anstrengend. Mhm. Also da immer wieder auch Missverständnisse, gerade im sozialen Bereich halt lösen musst. Ja, das ist, wird unterschätzt von vielen.
Und Eva, habt ihr dann aufgrund eures Wissensschatzes da auch Erfahrungen, bei welchen, also wenn man das überhaupt sagen kann, aber bei welchen Unternehmen ist eurer Erfahrung nach besonders gut oder nicht so gut klappt? Oder gibt es da Zahlen, wo man sagen kann, hier läuft irgendwie eigentlich immer ganz gut, flutscht es immer ganz gut und bei bestimmten Unternehmen, da kommen wir irgendwie nur mit sehr viel Gutzureden weiter?
Ich versuche jetzt nicht so zu klingen, als wäre ich eine Werbebotschafterin für Unternehmen. wir bekommen ja die Zahlen von der Ausgleichsabgabe.
Mhm.
Welche Unternehmen zahlen diese Ausgleichsabgabe und welche nicht?
Mhm.
Parallelabteilung von mir arbeitet auch gerade mit der Agentur für Arbeit an der Teilerhebung, also dass auch klar ist, welche Unternehmen, die gar keine Ausgleichsabgabe, die nie Ausgleichsabgabe zahlen müssen, weil sie einfach zu wenige Menschen beschäftigen. Mhm. Die wird jetzt auch dieses Jahr mal wieder befragt, turnusgemäß, wie es denn bei Ihnen aussieht. Also so komplett subjektiv, Eva Meinung. Die großen Unternehmen, die ganz großen Unternehmen, die haben kein Thema damit.
Mhm.
Also die sind so groß, da wird es halt auch sehr, sehr schwer irgendwie zu sagen, wir haben gar keinen Arbeitsplatz für den.
Mhm.
So, gerade bei so Unternehmen wie, also ich weiß von der Bahn, die haben wirklich einen wirklich hohen Satz an Menschen mit Schwerbehinderung, die wir beschäftigen. Aber auch die, meine Kolleginnen und Kollegen waren gerade bei Mercedes-Benz hier in einem Werk. Die haben den richtigen, die haben genug Leute an den richtigen Stellen, um das professionell aufzusetzen.
Richtig. Und die haben das Know-how vor allen Dingen auch in Unternehmen selbst drin. Ja, die haben ja die Kompetenzen in ihren HR-Abteilungen zu sitzen, das ist so meine Erfahrung. Wenn du aber so Unternehmen hast, 300 bis 500 Mitarbeiter, da hast du, glaube ich, 4, 5 Personaler zu sitzen, die haben es in ihrem Studium nicht gelernt. Ja,
ja, also weder im Studium noch ist es halt das täglich Brot ihrer
richtig,
Arbeit.
Richtig, genau.
Also unser Unternehmen, jetzt hier das Institut der Deutschen Wirtschaft, ist so ein Mittelständler.
Mhm.
Und es scheitert hier nicht an Goodwill. Also niemand setzt sich hier hin und sagt, sorry, Menschen mit Behinderung geht gar nicht.
Mhm.
Sondern es ist halt immer eine Frage, wie viel Arbeit benötigt irgendwas und wer kann diese Arbeit schultern, dessen Arbeitszeit eigentlich dafür nicht geplant war.
Richtig.
Das klingt jetzt irgendwie immer so kalt. Ich kann auch von mir als Teamleiterin sagen, das ist halt eine aktive Entscheidung, manche Anträge zu stellen und manche nicht.
Mhm.
So, für manches setze ich mich hin und engagiere mich Und für anderes denke ich so, nee, jetzt müssen wir irgendwie halt selbst zahlen, weil dafür ist unsere Arbeitszeit auch zu teuer. Denn auch wir stellen ja Anträge.
Ja,
ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, ich habe auch Mitarbeitende mit Schwerbehinderung. Und da gucken wir immer wirklich sehr, sehr genau, was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Und auch die Mitarbeitenden selbst gucken drauf, so wofür setze ich meine Energie ein. Das sind sehr erhellende Prozesse, muss ich sagen.
Ja.
Denn auch da mal zu sehen, wie lange so manche Prozesse dann in der Beantragung dauern und manchmal wie unbürokratisch es sein kann und manchmal wie übergreifend bürokratisch. Das gibt mir schon ein sehr gutes Verständnis dafür, was so draußen im Arbeitsalltag von diesen Millionen kleinen mittelständischen Unternehmen los ist. Also um das die Frage zu beantworten, ne, und also ich denke, weder die Großen sind das Thema, noch die ganz Kleinen. Weil bei den Kleinen ist meine persönliche Erfahrung, da geht es um persönliche Schicksale. Und da weiß quasi der Arbeitgeber genau, was er an den Mitarbeitenden hat, der dann eine Schwerbehinderung bekommt. Also weil die Realität sagt, dass über 90% der Menschen nicht mit einer Schwerbehinderung geboren sind oder durch einen Unfall die bekommen, sondern das passiert im Laufe des Lebens und zwar eher so 40, 50 plus.
Ja, ja, ist so. Also wie gesagt.
So, und also das heißt, die meisten Menschen sind schon im Arbeitsleben,
ja,
die dann diesen Schwerbehinderten oder den Ausweis bekommen, einen Schwerbehindertenausweis, und dann steht man ja als Arbeitgeber davor und denkt sich, ja gut, was mache ich jetzt damit? Also bei vielen ändert sich gar nichts. So, dann hat man vielleicht einen schwerbehinderten Ausweis wegen einer chronischen Erkrankung, der kann aber trotzdem ja noch arbeiten.
Mhm.
Das ist eine Sache, die halt immer so als Standard bei uns wiederholt wird, so ein gebetsmühlenartig. Ein GDB von 80 heißt nicht, dass man dann plötzlich nur noch 80% der Arbeit erledigen kann oder 80% nicht. Also an vielen Ständen ändert sich ja wenig, außer dass derjenige Zusatzurlaub bekommt.
Ja. Mhm.
Es kann ja aber auch sein, dass genau das der Schritt ist, um zu sagen, ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass du weniger belastbar bist. Dann lass uns doch mal gucken, was wir da machen können.
Mhm,
also
genau.
Wie können wir dich, wie können wir dich entlasten? Wo kann ich dich einsetzen? Schicke ich dich noch weiter raus, dann Rohre reparieren, oder setze ich dich eher in die dafür ein, Handwerker auszubilden? Also was, also das, diese Kleinen sind halt auch nicht das Thema, weil das einfach sehr, sehr menschelt,
genau,
so in meiner Wahrnehmung.
Und die Beziehungsebene stimmt halt.
Ja.
Genau, die Beziehung, also da ist halt der Arbeitgeber ist auch gleichzeitig einfach der langjährigste Chef. So, oder da hängt man ja auch einfach an seinen Mitarbeitenden. Aber diese kleinen und mittelständischen.
So, und das ist ja auch irgendwo spannend, ne? Die Frage, warum kann ich in einem Bewerbungsgespräch den potenziellen Arbeitgebenden nicht davon überzeugen, dass ich in der Lage bin, eine bestimmte Arbeit zu machen, weil er mich halt nicht kennt. Wenn ich jetzt aber schon seit 10 Jahren da gewesen wäre und die Behinderung im Laufe des Arbeitslebens erworben hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Weg gefunden hätten, wahrscheinlich 90%, denke ich.
Genau,
oder?
So ist es ja.
Und das ist ja schon, also klar, ist natürlich, ja, du sagtest eben Beziehungsebene, man kennt sich, man hat ein Vertrauen, man weiß, wie die Person vorher gearbeitet hat und kann sich gut vorstellen, dass das jetzt auch wieder geht. Aber wir kennen ja auch alle sogenannte Nichtbehinderte oder normale Menschen, die ja auch stinkend faul sind oder es nie checken oder immer zu spät kommen und immer montags und freitags krank sind. Und das finde ich dann immer so interessant, dass Behinderte sich da immer so doppelt und dreifach rechtfertigen müssen, dass sie doch zu irgendwas in der Lage sind. Während wir alle eben Menschen kennen, die eben es auch einfach nicht bringen. Ne? Und da fragt man das ja im Bewerbungsgespräch auch nicht. So, ich habe mal hier ihrem Arbeitgeber angerufen, der hat gesagt, die sind immer freitags und montags krank.
Er bemühte sich stets.
Ja, genau.
Aber Eva, ich würde dich gerne noch mal kurz das, was du zum Schluss gesagt hast, noch mal paraphrasieren und auf eine Metaebene holen und dir vielleicht ein kleines Fettnäpfchen bauen. Also, habe ich dich richtig verstanden, dass in einem Wirtschaftssystem, was auf einer stärker älter werdenden Gesellschaft basiert, das Thema Behinderung und im Bereich Arbeit immer mehr in den nächsten 10, 20 Jahren an Relevanz gewinnen wird und es dadurch ein unternehmerischer Miterfolgsfaktor ist, sich in diesem Bereich auszukennen und organisatorisch diesbezüglich auch auszurichten, um entsprechend immer noch Fachkräfte zu halten und gegebenenfalls auch neue zu gewinnen.
Das ist ja jetzt ein Thomas-Mann-Satz.
Wenn der aufgeschrieben wird, wie viele Seiten ist der voll?
Hatte ich erwähnt, dass ich eigentlich Jurist bin?
Ja. Ich versuche jetzt elaboriert zu antworten. Hinsichtlich der sich verändernden...
Also wir haben eine alternde, wir machen es mal etappenweise.
Wir haben eine alternde Gesellschaft,
genau.
Also jetzt mal ganz platt gesprochen, ne? Also der Hauptteil der Menschen mit Schwerbehinderung ist 50 Jahre und älter. Also im Grunde genommen könnte man auch sagen, die gehen ja bald in Rente und dann hat man das Thema Schwerbehinderung gar nicht mehr. Aber es ist ja ein nachwachsendes System.
Ja.
Also auch ich werde 50. In nicht allzu naher Zukunft. Mein Sehen wird schlechter, mein Hören wird schlechter. Mal gucken, welcher Sinn zuerst aufgeben wird oder ob andere Teile meines Körpers nicht mehr mitspielen möchten. Mal abgesehen davon, dass psychische Erkrankungen auch ein immer weiter nicht akzeptiert werden unbedingt, aber in der Wahrnehmung nach vorne rücken. Also ich glaube, dass wir psychische Erkrankungen wirklich akzeptieren, wird es noch ein bisschen dauern. Ich halte es für einen extrem wichtigen Erfolgsfaktor. Und zwar aufgrund dessen, ähnlich wie ich gerade gesagt habe, barrierefreie Webseiten sind auch Webseiten, die sich mit Usability auseinandergesetzt haben. Also damit, wie Menschen damit umgehen, denke ich auch, dass inklusive Unternehmen dafür gewappnet sind, dass unterschiedliche Menschen für sie arbeiten. Mhm. Also es ist ja nicht ist ja kein Zufall, dass dieses Thema Diversity auch Inklusion in diesem schrecklichen englischen Begriff hat, diesen DUI. DEI, das kann ich schon gar nicht aussprechen, aber dass man unterschiedliche Arten von Menschen in seine Firma mit einbezieht, halte ich für einen extrem wichtigen Erfolgsfaktor. Mhm. So, weil heterogene Teams laut allen Statistiken, die mir vorliegen, bessere langfristige Ergebnisse liefern.
Ja.
So, und das kann ich auch autobiografisch sagen. Ich habe mal Webseiten für Automotive-Journalisten gebaut. Ohne selbst einer zu sein, mit anderen mit 20ern und habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie 50-jährige Webseiten bedienen.
Mhm.
Also insofern habe ich eine Idee davon, was passiert, wenn ich komplett an meiner Zielgruppe vorbei entwickle.
Ja. Ja, und weiter geht das dann ja in Richtung Smartphone, weil ganz viele Webseiten ja gar nicht mehr jetzt, oder es gibt ganz viele Anwendungen und auch Dienstleistungen im digitalen Bereich, die ja gar nicht mehr auf Webseiten anzusteuern sind. Und ich habe zum Beispiel immer jetzt dieses Ding, dass ich noch nicht die komplette Voice-Over-Technik benutze, weil ich die eigentlich nicht die ganze Zeit brauche, aber dann natürlich nicht in der Lage bin, irgendwie mir 15 neue Apps runterzuladen, um bestimmte alltägliche Dinge zu erledigen,
sondern
das natürlich am Rechner zu Hause erledige. Und dann immer irgendwie Unternehmen anschreiben muss und sagen muss, du, ihr müsst mir die Telefonrechnung bitte so schicken, weil ich mache das nicht über die App. Ich brauche das auch nicht auf meinem Telefon, ich brauche die zu Hause. Und das geht ja gerade in eine ganz andere Richtung. Und da weiß ich eben auch nicht, inwieweit das dann so optimiert ist, dass das sich ja eben für Blinde und Sehbehinderte oder eben für andere Menschen erschließt.
Da habe ich eine völlig neue Info.
Ja.
Und zwar von einer Studie, die das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln gemacht hat.
Du nimmst Komisch. Es mir
vorweg. Zuletzt und übergebe an dieser Stelle an die liebe Eva mit einem lieben Gruß an Hanna Seichter, die eine Kollegin von dir ist, die ich dazu in einem anderen Podcast gehört habe. Eva, deine Bühne.
Richtig. Genau, also meine Kollegin Hanna Seichte, die ich hier gerne auch erwähne, und noch zwei weitere Kollegen, also nur damit sie auch genannt werden, Philipp Trögler und Dominik Efcimin, haben sich angeschaut, wie Arbeitnehmende denn Barrierefreiheit wahrnehmen in ihren Unternehmen. Also da geht es jetzt gar nicht so sehr um die, also geht es um generelle Wahrnehmung von Barrierefreiheit. Und da war die für mich vollkommen überraschendes Ergebnis, dass junge Menschen, also Menschen zwischen, ich glaube,
20 und 30 war, glaube ich.
20 und 30, genau, ich würde mich sagen, so gerade wirklich nach der Ausbildung, diejenigen sind, die am meisten bemerken, wenn Apps oder Anwendungen oder Webseiten, egal welche digitalen Barrieren man auch so begegnen können, nicht barrierefrei sind.
Ja.
Und das hat mich vollkommen überrascht, denn die würde mich ja eigentlich widerlegen, denn ich habe ja gerade gesagt, die meisten Menschen mit Schwerbehinderungen sind 50 und älter.
Mhm.
Was also bedeutet, die Sensibilität für dieses Thema, die ist bei den Jungen und bei denen, die noch 20, 30 Jahre lang arbeiten werden und die nicht gewillt sind, mit schlechter Technik zu arbeiten.
Okay.
Genau. Und das kann ich autobiografisch wirklich auch sagen. Also ich kann sagen, wenn meine Mutter eine Anwendung trifft, egal ob es eine Telefonrechnung oder was auch immer, die App, die ihr aufgezwungen wird und sie funktioniert nicht richtig, dann sucht sie den Fehler bei sich.
Mhm.
Ich bin gewillt, lange an schlechten Applikationen zu arbeiten und Workarounds für mich zu finden.
Mhm.
Und ich nehme wahr, dass das bei meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht so ist.
Ja.
Da ist ein sehr, sehr großer Unwille und das habe ich überrascht, jetzt auch durch diese Studie bemerkt, dass ich das wirklich auch autobiografisch jetzt bei mir sehen kann. Und das lässt eben den Schluss zu für Unternehmen, wenn diese nachwachsenden Mitarbeitenden gehalten werden sollen und als Kunden gewonnen werden sollen, dann müssen Techniken funktionieren.
Genau.
Und dann übertrage ich auch gerne das in die physische Welt. Ich möchte gerne zu meinem Arzt ebenerdig kommen und nicht 14 Stufen hoch müssen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch ein Physiotherapeut ist oder so, kriege ich die Vollkrise. Mhm. Ich denke so, mach's doch, dein Job ist doch, Menschen wieder fit zu machen. Wieso, wie können denn unfitte Menschen sich hier hochquälen müssen? Mhm. Und das zu übertragen auch aufs Digitale und auf die Arbeitswelt in sich, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das lässt durchaus den Schluss zu, dass Unternehmen, die Barrierefreiheit mitdenken, also die quasi eine Nutzerfreundlichkeit, eine umfassende Nutzerfreundlichkeit mitdenken,
mhm,
auf jeden Fall vorne einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Ja.
Ja, definitiv. Ja, was ich spannend fand an der Studie, ist dieses Thema, dass letztendlich diese Nutzergruppe, die du beschreibst, diese jungen Arbeitnehmenden zwischen 20 und 30, das ja gar nicht als Barrierefreiheit deklarieren, sondern einfach als beschissene Software.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Ja?
An was für Parameter
ist das? Das war nicht das offizielle Wording.
Nein, das war nicht das offizielle. Das ist jetzt, also genau, also wie gesagt, das war jetzt Carsten-Meinung, ja, aber ich habe sozusagen mal in Alltagssprache überführt. Das gönne ich mir auch mal. Nee, es ging halt wirklich darum, Sophie, weil du gerade gefragt hast. Wie läuft der Workflow? Ja, also springt zum Beispiel einen Abschlussbutton von einem Prozess immer wieder auf dem Bildschirm hin und her.
Mhm.
Ja, wie sieht's mit Kontrast aus, Schriftart? Wie sind Bilder gut zu erkennen? Selbst Alttext. Also in der Studie ging es auch darum, ist Alttext nützlich? Und ein Großteil der Teilnehmenden in der Altersgruppe haben gesagt, ja, ein Alttext ist total nützlich. Fand die hat mich übelst überrascht.
Ja, das kommt, ja, glaube ich, aus diesem ganzen sozialen Medienkram, weil du natürlich Videos auf TikTok sehen willst ohne Sound und deshalb willst du die halt untertitelt haben.
Das ist ja noch was anderes. Was du meinst, ist sozusagen das, die Bild, also den Captions. Das sind die Captions, genau, die Captions sind aber nicht der Alttext.
Nee, das weiß ich schon, aber das ist ja ganz oft so, dass Dinge, die eigentlich gemacht wurden.
Genau,
ne,
genau, da hast du völlig recht. Und wie gesagt, das übelst Spannende ist, dass die empfinden diese Software genauso als Behinderung wie wir. Ja, weil sie halt ein unheimlich, und das ist so diese Thema, was wir als Kinder der 80er, war, wie wir hier zu dritt sitzen, einfach nicht nachvollziehen können, dass der Zugang zu diesen digitalen Medien für die Gen Z und die sozusagen Digital Native, sagt man auch so schön, ein ganz, ganz anderer ist. Die haben ganz, ganz andere Workflows, ganz, ganz andere Anforderungen an die Usability, als wir die haben, weil wir noch so verhaftet sind in unserer Fibel und dem Mutti-Heft, wenn ihr wisst, was ich meine, ja, der Federtasche auf dem Tisch. Bestes Beispiel war ja damals Digitalisierung von Akten, wo die Firma Leitz, die ja bekannt ist für diese Leitz-Aktenordner, die Software ELO herausgebracht hat. Elektronischer Leitz-Ordner, da ist doch klar, was drinsteckt. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Aber oh, gut.
Weißt du, das wusste ich nicht.
Nee, wusstest du nicht?
Ich kenne ELO, das wusste ich nicht.
Das heißt einfach nur elektronischer Leitz-Ordner.
Ach, witzig.
Ja, ja. Und der Witz ist, das ist halt sozusagen der Versuch, das Physische ins Digitale zu überführen, ist ein absoluter Irrsinn. Ja, sondern das Digitale ist ein komplett eigenständiges Medium und genauso benutzt es diese Generation, die damit groß geworden ist. Und deshalb merken die so Workflow-Brüche und schlechte Grafik und so weiter, merken die super schnell. Ladezeiten, sag ich bloß. Mhm. Also wenn ich sehe, wie schnell meine Patentochter mit dem Handy scrollt, da wird mir schwindelig. Mhm. Ja, wie schnell das jetzt macht das auf dem Bildschirm und ich denke mir nur so, wow. Ja, und da ist jede Millisekunde, die blöde Webseite braucht, um mehr zu laden, ist da eine Behinderung. Mhm. Ja, ist das Grinch? Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Und das, leider ja.
Und das sind die Arbeitnehmer der Zukunft. Und wie gesagt, ich sympathisiere in Bezug auf Usability und Barrierefreiheit sehr mit dieser Gruppe.
Das würde mich ja auch freuen, wenn das so wäre. Also dann mache ich mir ja wirklich Hoffnung, was das angeht. Ja, wenn es ja nicht nur in so ein, ja. Also, weil ich habe neulich versucht, zum Beispiel Tickets für die lange Nacht der Wissenschaft, ich weiß nicht, wie viele Fenster es waren. Es waren, glaube ich, 17 Arbeitsschritte für Tickets.
Na, aber steht doch schon dran, lange Nacht der Wissenschaft, die hast du beim Bestellprozess schon mal.
Die Diplom habe ich gleich gemacht.
Wenn es bestellt.
Was Teil bestell, des Experiments.
Genau, wenn das Bestellen schon eine Wissenschaft ist.
Also der Begriff, der mich immer wieder lächeln lässt, ist der Curb-Cut-Effekt. Sagt euch das was?
Curb-Cut-Effekt, ja, ich habe es schon mal gehört.
Das ist die Bordsteinabsenkung.
Ach genau, ja, ja, ja.
Halt den nicht nur Menschen hilft, die mit dem Rollstuhl von einer Straßenseite zur anderen wollen. Das hilft halt auch den Fahrradfahrern. Ja. Das hilft auch den Menschen mit Kinderwagen und das hilft auch den Lieferdiensten.
Na, und vor allen
mit
Dingen
ihren riesen Trolleys.
Genau, und vor allen Dingen aber auch diesen komischen Leuten mit diesen E-Scootern, die so kleine Räder haben und sich ansonsten bei jeder Bordsteinkante aber so was wie aufs Maul packen würden.
Ja, wem es dann halt nicht hilft, ist den mit Langstock. Ne? Also
genau.
Das heißt, es muss halt auch so clever gemacht sein, dass es damit nicht andere Gruppen behindert. Oder das Leben noch schwieriger macht. Aber Ähnliches kann man ja einfach für das kann man halt sehr gut auch ins Digitale übertragen. Denn bei uns ist es war es relativ schnell klar, wir müssen unsere Videos untertiteln, wenn wir welche veröffentlichen, damit eben auch Menschen, die nicht hören, das entsprechend wahrnehmen können und alles was wir sagen, steht da auch und umgekehrt. So dass halt keinem irgendwie was fehlt, nur weil jetzt gerade ein Sinn oder der richtige Sinn fehlt. Und das hat aber auch den Riesenvorteil, wie Sophie schon gesagt hat, ich will ja TikTok und Insta nicht in der Bahn laut hören. Mhm. Also außer ich habe eine psychische Beeinträchtigung und höre halt gerne in der Bahn alle TikToks laut.
Den nächsten, den ich hier in Berlin mit der S-Bahn sehe, mit dem bestellten schönen Gruß von Eva. Du, Eva, sagt, du hast eine psychische Beeinträchtigung.
Das ist auf jeden Fall meine Interpretation der Realität, dass ich immer denke, oh, oh na ja, gut, nee, ich möchte dich nicht bedauern, aber du hast sicherlich auch Probleme. Also ja, Spaß beiseite, das bringt ja vielen Menschen was, ne? Also dass
Genau.
die dadurch, dass man Sachen barrierefrei denkt, einfach seine Nutzergruppe vielfach vergrößert, so unterschwellig. Das ist ja, das ist eigentlich das Gute mit dem Schönen verbinden.
Ja,
Und dann sind wir wieder beim Institut der deutschen Wirtschaft. Also es heißt, es gibt wirklich auch ökonomische Vorteile, das
eben.
mitzudenken.
Ja, und da denke ich mir immer, da reden wir uns immer den Mund fusselig, und solange das aber wirtschaftlich nicht als wirklich, wie ich finde, einer der wichtigsten Gründe für inklusive Arbeitswelten gesehen wird, geht es der Wirtschaft in meinen Augen zu gut. Das muss man leider auch mal so feststellen. Also wenn die immer rumjammern, dann tut's mir leid. Dann habt ihr einfach den Schuss nicht gehört.
Naja, so ein bisschen grätsch schon mal zwischen Eva, das ist so, da ist wieder Fettnäpfchen, Eva. Auf
Gib
der
mir mal
anderen
einen Schluck
Seite
Kaffee.
wird's aber auch von der Politik entsprechend wie saure Pflaumen verkauft. Also wir hatten ja jetzt diese Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und jetzt die Geschichten, wann werden private Unternehmen in die Pflicht zur Barrierefreiheit mit einbezogen. Das hat sich ja wirklich so stark aufgeweicht, ja. Wenn es nicht attraktiv präsentiert wird,
Genau.
sondern als sozusagen soziale Verpflichtung, um den armen Menschen mit Behinderung zu helfen, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Dann, und sich halt auch nur auf Kernbereiche, ja, naja, klar, also wir verstehen schon, dass die Online-Banking muss schon barrierefrei sein. Also sie sollen ja ihr Geld auch ausgeben. Ja, aber Waren kaufen, naja, dafür können sie sich ja Hilfe holen. Weißt du, das ist, also es wird auch einfach vom, die, die deshalb, was mir die ganze Zeit auf dem Lippen liegt, Eva, ist das Thema, eigentlich an der Stelle in eurem Kontext müsste man sich von dem Thema Barrierefreiheit, von dem Begriff, von dem Term eigentlich trennen. Und ganz klar sagen, Economic Design.
Ja, also Zeiten ändern sich, Begriffe ändern sich. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt, ne, wir sind alle alt genug, dass wir uns auch noch gut an die Zeiten erinnern können, dass Menschen mit Behinderungen nicht Menschen mit Behinderungen hießen, sondern Behinderte. Wir werden sicherlich noch andere Zeiten erleben, ob das der Begriff ist, mit dem wir alt werden, werden wir sehen. Auch bei Barrierefreiheit. Ich würde sogar eher mal die These wagen, dass viele wirklich einfach eine Riesenanzahl an Menschen in Deutschland mit dem Begriff Barrierefreiheit nichts anfangen können. Und wenn, dann vielleicht eine Rampe.
Ja,
Ja.
genau.
So. Also,
Ja.
ich, also da triffst du jetzt genau die Falsche, weil ich kein großer Freund davon bin, den Begriff zu ändern, damit besser verkauft werden kann. Dafür war ich zu lange in der PR und nicht im Marketing. So, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber was ich gerne mache, ist informieren, was halt geht. So, und wo es hilft. Und manchmal ist es halt, wie gesagt, gar nicht diese Barrierefreiheit. Manchmal ist es wirklich auch die, ne, also man könnte ja auch das Organisatorische oder dieses personelle Unterstützung könnte man ja auch als eine Art von Barrierefreiheit sehen. Ja, also ob es jetzt Design for All ist oder Universal Design oder was war dein Vorschlag?
Economic Design.
Economic
Economic
Design.
Design. Großartige Begriffe. Am Inhalt werden wir dann wenig rütteln. So, unser Auftrag ist zu informieren, was geht. So, und das halt in bester Form. Und auch Usability ist bei uns halt auch ein Riesenthema, ne? Was
Ja, klar.
Setzen wir wohin? Wie informieren wir Menschen? Auch ein ganz wichtiges Thema ist bei uns leichte Sprache. Also was können wir wirklich in leichter Sprache noch richtig formulieren, ohne aus einem Paragraph Alltagsschwersprache, also weil das, was wir formulieren, ja wirklich manchmal auch so Gesetzesinhalte noch sind, dass es nicht so 3 DIN A4 Seiten werden, weil ganz, ganz viel drumherum erklärt werden muss, was ja auch niemand dann lesen will. Das ist wirklich eine Aufgabe für viele Menschen und ich bin sehr glücklich, dass ich mit diesem tollen Team daran arbeiten kann, das sinnvoll zu machen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen von dem Thema abgekommen, wie ist so eine User Journey bei uns, oder?
Ja, genau. Aber ein schöner Ausflug.
War ein sehr schöner Ausflug. Ich mag gerne Ausflüge.
Umwege erhöhen die Auskenntnis, ne?
Und ich mach auch gerne Bandwurmsätze mit. Also so ein Standardbeispiel, weil ich ja schon gesagt habe, die meisten Menschen bekommen eine Behinderung oder werden durch eine Erkrankung behindert im Laufe ihres Lebens. Und dann gibt's, glaube ich, die eine Art von Menschen, die dem komplett offen begegnen und sagt so, okay, dann habe ich das jetzt. Dann informiere ich mich mal jetzt, was geht. Und die anderen, die erstmal merken müssen, dass was nicht geht. So, und also da kann ich jetzt auch nur autobiografisch von mir sagen, so als meine Augen schlechter geworden sind, so als mit dem Alter. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe. Mhm. Und ich dann den Schritt gegangen bin, dann mal beim Optiker nachzufragen. Und ich glaube auch, dass bei chronischen Erkrankungen halt erstmal diesen Schritt zu gehen und zu merken, ich habe überhaupt einen Anspruch auf Schwerbehinderung, dass der für viele schon echt groß ist. Und dann rauszufinden, bekomme ich überhaupt einen Schwerbehindertenausweis mit dem, was ich habe?
Mhm.
Weil auch das ändert sich ja, ne? Also das, soweit ich informiert bin, war Diabetes früher mal eine Möglichkeit für einen Schwerbehindertenausweis. Das ist halt nicht mehr.
Mhm.
Also nur Diabetes, ohne gut eingestellte Diabetes. Und da bieten wir beispielsweise die versorgungsmedizinischen Grundsätze auf unseren Seiten und darüber kommen wirklich viele Leute auf Reha-Dat-Seiten, weil sie einfach mal sehen wollen, da gibt's ja so Tabellen, lass uns mal schauen.
Mhm.
Und dann der nächste Schritt, wie beantrage ich überhaupt diesen Schwerbehindertenausweis? Auch erstmal ein ganz, ganz großes Thema, bevor man überhaupt anfangen kann, dann damit weiterzuarbeiten. Denn das ist ja auch kein Wissen, dass irgendjemand von uns in der Schule gelernt hat.
Nee.
So ein bisschen wie Steuererklärung oder Datenschutzverordnung. Das sind halt Dinge, die muss man sich halt in seinem Leben irgendwann mal drauf schaffen.
Ja.
Mhm.
Ab da finde ich, ist halt eine schnelle Abzweigung da. Was sind denn überhaupt meine Beeinträchtigungen? So, was muss ich denn überhaupt ausgleichen? Also mal diesen ganzen Standard im Kopf direkt abzufrühstücken, wenn ich Rollstuhlfahrer bin, ja, was soll denn da die Herausforderung sein bei einem Arbeitsplatz, der physisch zugänglich ist für mich?
Mhm.
Und ich sitze am Schreibtisch wie meine Kollegen und arbeite an einem Computer.
Mhm.
Da sehe ich jetzt erstmal nicht so große Herausforderungen. Also ja, ich weiß von vielen, ne? Also Aktenschränke können.
Nee, viel einfacher.
Klo.
Genau. Die Toilette, daran scheitert es am meisten.
Achso, sorry, das war schon in meinem Halbsatz mit dem, ich kann da physisch.
Also okay, alles klar.
Ja klar, also es scheitert ja gleich manchmal an so Banalitäten, ne?
Ja,
mit der Toilette.
Oder der Kopierer ist zu hoch oder wie auch immer. Ja,
und da war die Leute abzuholen und zu sagen, es gibt, aber lass uns doch mal nach Möglichkeiten suchen. Also was ist eine realistische Möglichkeit, dieses Problem zu beheben?
Mhm.
Das finde ich total ermutigend und entmutigend empfinde ich es dann, wenn klar ist, dass es halt manchmal an Hürden scheitert, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein.
Ja.
Hm. Hast du ein Beispiel?
Ach, ich habe eins, das ein schlechtes Ende hat, aber ermunternd ist.
Okay, spannend.
Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Ich habe das Beispiel von einem Mann, der sein Leben lang, sein Berufsleben lang in der Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet hat, mit geistiger Beeinträchtigung. Ein kompletter Bahnenthusiast.
Mhm.
Also nicht jetzt savantartig, dass er die Fahrpläne von ganz Deutschland auswendig konnte. Aber auf jeden Fall sehr, sehr klar in dem, dass ihn das begeistert und dass er beispielsweise für Reisegruppen, das immer klar war, er bucht die Bahnreisen.
Mhm.
So, weil das, also das heißt, er kann lesen, er kann rechnen, er kann schreiben.
Mhm.
Das Leben und die Gesellschaft haben ihm aber gesagt, du gehst nach der Förderschule in die Werkstatt für behinderte Menschen und da wirst du dein Leben lang arbeiten. So, und dank einer sehr, sehr engagierten Mutter und immer weiter nachbohren, haben die wirklich ein Praktikum gefunden bei in der Bahn.
Mhm.
Also nicht bei der Bahn, sondern bei einem Reisezentrum.
Mhm.
Und das hat persönlich und arbeitstechnisch extrem gut geklappt.
Ja,
na, cool.
Und aus dem Praktikum wurde ein Langzeitpraktikum. Das da geht ja viel. Also da geht auch viel mit Praktikumsplatzfinanzierung oder wo einfach klar ist, dass der weiterhin in der WFBM, also in der Werkstatt für behinderte Menschen, beschäftigt ist, aber dann so einen Außenarbeitsplatz hat. Da wurden dann mehrere Monate draus und am Ende gescheitert es daran, dass dieses Reisezentrum gar nicht mehr weiterhin aufhat.
Ja.
Also weil halt auch draußen in der Welt Sachen rationalisiert werden. Aber das, was mich wirklich ermutigt hat an dem Ganzen, ist, mit was für einem Selbstbewusstsein der aus diesem Praktikum rausgegangen ist.
Mhm.
Weil einfach klar war, er kann da auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten,
mhm.
an den Druck aushalten, er kann das Soziale, er kann vielleicht nicht die Kasse am Ende des Abends machen, die Bargeldkasse.
Mhm.
Aber bis dahin fühlt er sich komplett wohl und wenn jemand da ist, der auch der 40. Oma am Nachmittag erklärt, wie sie eine Fahrkarte kauft, dann ist es er.
Ja, voll gut.
Mit
ja.
einer unfassbaren Geduld und einem richtig guten Team-Spirit. Und mit welchem Selbstverständnis der da rausgegangen ist. Das sind halt, das sind so Praxisbeispiele, die wir unheimlich gerne weitergeben, weil dieses Mut machen und dieses, manchmal brauchst du nur die Chance reinzukommen.
Ja. Genau, das, die Chance und auch so ein bisschen dieses außerhalb der Box Denkende, dass man dann vielleicht wirklich wie in dem Fall auf so ein, das ist ja nicht so ein wirklicher Soft Skill, aber eben eine besondere Fähigkeit ist, ne? Also, und jetzt meine ich mit besonders nicht, dass man Menschen mit Behinderung manchmal besonders nennt, da wollte ich das gar nicht sagen, sondern einfach, das war ja ein Spleen bei dem, ne? Und dass daraus dann, dass man das monetarisieren kann, ist doch ganz klar eigentlich. Aber dafür fehlt uns eben oft die Fantasie, ne?
Ich fände nochmal einen spannenden anderen, was mir gerade so aufgefallen ist, Eva. Viele, also ich kenne halt sehr viele High-Performer mit Behinderung, ja, also wirklich Leute, die also mit Behinderung, mir rutschte gerade fast ein Trotz raus.
Böser Kass.
Muss ich wieder Buße tun.
Böser Kass.
Oh Gott, oh Gott. Also, die mit Behinderung studiert haben und so weiter und so fort, die wirklich höchst qualifiziert sind und irgendwann in diesem organisationalen, also wie die junge Generation mit der langweiligen Software, weißt du, ich meine, die an Organisationsstrukturen irgendwann sagen, ey, sorry, aber ich verschwende hier nicht mehr meine Energie in irgendwelchen Organisationsstrukturen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja?
Mhm.
Also Selbstständige mit Behinderung. Inwieweit seid ihr auch interessant für diese Gruppe? Hashtag Arbeitsassistenz, Hashtag Förderung, Hashtag Gründungsberatung. Was kann ich da bei euch noch abgreifen?
Also wie bei vielem, null persönliche Beratung.
Okay,
also
das ist wichtig.
Wer bei uns anruft, genau, wer bei uns anruft, immer der Erste, der sagt, wir machen keine persönliche Beratung, aber wenn ich sie jetzt schon am Telefon habe.
Mhm, sehr gut.
Gut, also was wir an Wissen haben, das geben wir weiter. Ne? Also egal, ob es online oder per E-Mail oder am Telefon. Aber was man bei uns auf jeden Fall findet, ist erstmal eine grundsätzliche Information, dass es geht. Also man darf sich auch mit Schwerbehinderung selbstständig machen in Deutschland. Ne? Man darf sehr viel. Und das wird auch gefördert. Und da, wo es Förderung gibt, da findet man diese auch auf unseren Seiten. Also es gibt manche Bundesländer, die Sonderfördertöpfe haben dafür. Aber wir beschreiben eben auch, an welche Stellen man sich wenden sollte, um genau diese Gründerzuschüsse zu bekommen, welche Voraussetzungen es dafür gibt. Dass auch selbstverständlich Selbstständige sowas wie Jobcoaches und Assistenten beantragen und bewilligt bekommen können. Ich habe mal ein Interview geführt mit einer Frau, mit einer blinden Frau, die sich selbstständig gemacht hat, die eine Assistenz hat, um gerade bei der Buchhaltung zu helfen. Hat einen Buchhalter, der für sie arbeitet, aber damit eben klar ist, dass der die richtigen Unterlagen von dem bekommt, was sie denn da erwirtschaftet hat, hat sie eine Assistenz beantragt und auch bewilligt bekommen. Die ist nicht ihre Büroassistenz, ne? Nicht verwechseln damit, dass das ihre Sekretärin ist, sondern die tut eben das, was sie, wo eine Sehende einfach die richtigen Papiere weitergeleitet hätte. Dafür hat sie eine Assistenz bewilligt bekommen. Das hat aber auch seine Zeit gedauert und das muss man ja auch erstmal finanziell überbrücken dann.
Ja, daran scheitert es dann ganz oft, richtig. Also weil wenn sozusagen da kommt man ja sozusagen in Teufels Küche, wenn du halt deine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgibst, weil die Belege zum Beispiel, jetzt ist ja mittlerweile gut, dass ja sozusagen die ganze Buchhaltung mittlerweile digital, zumindest eine Rechnungsein- und Ausgang stattfindet, ja. Aber die ganzen Kleinbelege hier mit Ticket, Fahrticket vielleicht noch einreichen oder eine Supermarktrechnung, also mit Verlaub, da ist man mit Seheinschränkungen halt einfach raus, ja. Dann wird es schwieriger.
Ja, aber was wir haben gerade über Hanna Seichter gesprochen, die Kollegin, die auch Forschungsprojekte sammelt und veröffentlicht, die hat gerade ein Interview geführt mit einem Projekt, nennt sich Besser, also Lebensbesser, die wirklich Beratungsleistungen für Selbstständige jetzt organisiert haben und da dann berichten, wie so ihre Ergebnisse sind aus diesem Projekt.
Na, sehr gut. Ist das schon öffentlich?
Ja, ist schon öffentlich. Ja. Soll ich sie?
Hashtag Shownotes.
Ja, bitte.
Genau. Weil da habe ich auf jeden Fall einen großen Abnehmerkreis aus meinen selbstständigen Communities. Die suchen immer gute Informationen, insbesondere wenn Sehbehinderung mit im Spiel ist. Oftmals auch halt, wie gesagt, das Thema Barrierefreiheit, an die richtigen Infos zu kommen. Mhm. Es ist halt einfach ein riesen Bürokratieaufwand, der dann auf die Selbstständigkeit noch mit oben drauf kommt. Und da sitzen halt einfach Menschen, die haben es einfach drauf. Das muss man mal ganz klar sagen. Also Selbstständigkeit mit Behinderung, das ist eine Hausnummer. Das ist das, was sozusagen mit Leistung gleichzusetzen wäre. Im politischen Sinne.
Ja, ich war auch bei einer sehr tollen Veranstaltung in Köln, wo sich Menschen getroffen haben, die alle mit Behinderungen sich selbstständig gemacht haben.
Mhm.
Das ist auch wirklich extrem inspirierend. Also ein toller Vortrag von einem Designer mit sehr, sehr starkem Stottern, der gesagt hat, das ist sein Markenzeichen. Also das ist sogar, ich glaube, es ist sogar wirklich, dass die Firma heißt der Designer, der stottert.
Ja, witzig.
So, und er gesagt hat mit so, ey, ich kann es nicht verbergen, ja. Dann mache ich es
dann ist es mein Key Selling Point. Ja. So, dann ist es eben das, woran sich die Menschen erinnern.
Ja.
Und meine Designs sind so gut, das spricht für sich und das mit dem Stottern lässt die Leute sich an mich erinnern.
Ja.
So, das kann man, wenn man die richtige Resilienz hat, kann man das natürlich gut machen. Ich habe auch eine Frau dabei, die mit schwersten Depressionen und Adipositas auch gesagt bekommen hat von ihrem Jobcenter, ja, sorry, also mehr als Werkstatt oder jetzt Erwerbsminderungsrente sehen wir jetzt nicht mehr. Und die da draußen so eine Kraft und Wut gezogen hat und gesagt hat, also ich zeig's euch, selbstverständlich werde ich arbeiten. Und wenn ich für mich arbeite und die da draußen die Kraft gezogen haben, finde ich extrem bewundernswert. Und das andere, was ich auch sehr, sehr bewundernswert finde, also ich finde ja schon die Frage mit, sag ich's als Arbeitnehmender schon, also ja, da würde ich mir wahrscheinlich auch als Arbeitnehmender Gedanken drüber machen, was sage ich und was sage ich nicht. Aber es gibt auch ein tolles Projekt, bei dem wir drin sind, wo es darum geht, wie ist das denn mit Führungskräften und Behinderungen?
Ja.
Also, denn auch die sind ja Arbeitnehmende.
Ja.
Also ich bin jetzt Teamleiterin, ich habe zwar ein Team, aber ich bin ja trotzdem Arbeitnehmende. Dass auch klar ist, dass die als Rollenvorbilder einen unfassbar großen Wert haben für die Unternehmenskultur.
Ja,
natürlich. Und insbesondere, musst du mal so überlegen, wir reden hier immer die ganze Zeit von aktuell einer politischen Debatte von Resilienz, ja, und Flexibilität, ja, und gerade in der Führung. Wenn du schon dein Studium und dein Arbeitsleben mit Assistenz gemacht hast, also in einem Team gearbeitet hast, wo du von einer anderen Person abhängig bist, was lernst du denn da? Na, Führung.
Ja, klar.
Ja, also ja. Ist immer, ich mache ja auch Führungskräfte-Coachings und Führungstrainings und so eine Geschichten. Und die meisten verstehen Management als Führung, ja, Aufgaben verteilen, aber nein, Führung ist Beziehungsarbeit vor allen Dingen, ja, das ist Unsicherheiten auflösen, ja, und das, wer lernt denn das besser als eine Person, die gut mit ihrer Behinderung umgeht und vielleicht mit Assistenzbedarfen und mit krisenfest ist, weißt du, wie ich meine, also Höhen, Tiefen, sich mit Verwaltungszauber auskennt und so weiter und so fort, also die Parallelen sind abstrus, es wird bloß anders geframed, ja, also es ist total, total blöd, genauso, ich mache gerade viel in der Pflege, wenn ich sehe, die meiste Care-Arbeit wird durch Frauen geleistet, ja, wo möchte ich bitte resilientere Menschen finden als eine Frau, die Kinder großzieht, nebenbei noch den Vater pflegt, den Job macht, den Haushalt klärt und so weiter und so fort, ja, um mal so ein Bild zu kreieren. Also wo liegt denn da die Resilienz? Bei dem Mann, der die Woche über Management macht oder bei ihr, die zu Hause den Zauber da klärt, ja? Also wir haben da leider in unserer Gesellschaft so ein komplett verschobenes Bild von Resilienz, von Leistung, was, glaube ich, ja, für mich halt sehr paradox ist, um es mal so zu sagen. Ja, und da sind so diese Hidden Potentials, die wir heben müssten eigentlich aktuell. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Total. Also ich meine, allein die Tatsache, dass man es immer wieder schafft, sich aufzuraffen, sich das 100. Mal zu bewerben oder dann sich, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn man es nicht sagt, Umwege zu finden, zu kompensieren, mehr zu arbeiten. Also alleine das ist ja schon, solche Mitarbeiter würde man sich ja eigentlich mit Kusshand wünschen. Es wird aber, wie du sagst, nicht so geframed. Ne? Es wird immer als nicht belastbar, zu oft krank oder so geframed.
Ja, auf der anderen Seite kann ich auch sagen, es gibt ja auch wirklich die Arbeitgeber, die genau dahin gucken. Also eine meiner Grunderfahrungen, da war mal ein Studijob, den ich beim Fraunhofer-Institut hatte. Übrigens so im Nachhinein auch sehr, sehr spannend, um mal so über neuroatypische Menschen so im Arbeitsalltag später nachzudenken. Und da in der Zeit habe ich mich für ein Auslandssemester beworben und war also vollkommen entnervt, weil ich dann noch nachweisen musste, dass ich keine Tuberkulose hatte und was weiß ich alles noch. Und mein damaliger Chef so ganz lakonisch meinte, ach, weißt du was, wenn irgendjemand auf deinem Lebenslauf später sieht, was im Ausland, dann bedeutet das für einen cleveren Arbeitgeber einfach nur, du kannst dich durch Bürokratiemüll durchkämpfen, bis du erfolgreich warst. Mhm. Es ist vollkommen egal, ob du da jetzt Journalismus studierst oder Ökotrophologie, interessiert niemanden. So, du hast es geschafft, da hinzukommen. So, das ist das, was die Leute interessiert. Und das, also jetzt aus der heutigen Perspektive, denke ich da wirklich häufig dran, wenn ich Bewerbungen bei mir mal auf dem Schreibtisch habe, dass ich halt auch versuche, so zwischen den Zeilen zu lesen.
Ja.
Und mich dann manchmal auch wundere, warum Leute manche Hürden nicht aufschreiben, weil das ist ja gerade das Coole. Also das ist ja nicht das Spannende, was du alles erreicht hast, sondern was du alles erreicht hast, obwohl du die Hürden hattest.
Ja.
Also das macht's ja durchaus interessanter. Und das ist jetzt ist natürlich aus einer total akademischen Sichtweise. Und ich weiß, dass das kann auch sehr überheblich wirken, aber ich finde Bewerbungsgespräche sind so ein bisschen das, wie ich mir Daten vorstelle.
Ja, total.
kann und ich natürlich bestätigen. Kann ich die Leute blenden und beim ersten Mal mit High Heels auftauchen, aber wenn ich das nicht bin, so, wie soll ich denn dann die Probezeit überstehen oder geschweige denn da jahrelang arbeiten? So, ich will ja was finden, was zu mir passt. Und das kann ich jetzt natürlich halt gut sagen in einem System, in dem ich häufig gute Arbeit gefunden habe und viel Glück hatte und die richtigen Sachen immer zur richtigen Zeit gesehen habe. Aber das ist irgendwie so eine meiner Grundideen. So, wenn ich was habe, wofür ich wirklich brenne. Also wie bei diesem Mann, der für die Bahnfahrten sich begeistert.
Ja.
Wenn ich schon sowas im Leben habe, dann das auszubauen, diese Stärken, also dieses stärkenzentrierte weiterzudenken und zu gucken, wo kann ich denn meine Stärken weiter einbringen. Das ist, ich finde, das ist wirklich ein sehr selbstwertgebendes Ding, was ich jedem wünsche, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Und ich glaube, weil das Stichwort vorhin oft gefallen ist, dass das auch immer wichtiger werden wird in diesem ganzen KI-Kontext. Da werden wir uns noch umgucken.
Das Spannende ist, was ich daraus eigentlich ziehe, Eva, Frage, ob du das ähnlich siehst, gerade diese, weil du gesagt hast, Lebensläufe gucken. Eigentlich brauchen wir mehr Biografie als Lebenslauf. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist das, was mir in CVs immer fehlt, wenn wir jetzt mal das Beispiel von deinem Herrn da aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung nehmen. Auf Basis seines Lebenslaufs hätte niemand erkannt, wofür der eigentlich brennt, wo sein Potenzial liegt.
Und wenn wir auch mal zurückdenken, die spannenden Bewerbungsgespräche waren doch die, wo man sich tatsächlich über andere Dinge unterhalten hat. Also bei mir war es ganz oft so, dass dann ich irgendwas reingeschrieben habe in die, was sind die Extracurriculare-Geschichten, ne? Also was man früher über unter Hobbys oder Interessen lief. Und darüber ging es dann oft erst ans Eingemachte, hatte ich immer das Gefühl. Und das ist ja eigentlich das, was da bei unserem Gespräch jetzt hier auch so ein bisschen unterm Strich steht, dass es eben gar nicht nur darum geht, was wir generisch da irgendwie oder numerisch da aufzählen, sondern was eigentlich tatsächlich vorhin fiel, dass mal zwischen den Zeilen geht, wie wir menschlich miteinander umgehen wollen und was die Person vielleicht wirklich für Talente hat.
Und dass man den Arbeitgeber an entsprechende Informationen bringt und sagt, belesen Sie sich doch mal bei Rehatat.
Ja, genau.
Ja, in dem Sinne, ich sehe übrigens gerade Kaffee ist alle, ihr Lieben.
Ja.
Eva, was willst du noch in die Welt bringen?
Ach, so mal so eine Hammer-Down am Ende irgendwo.
Ich habe mir gedacht, ich mache dir mal die Tür auf. Ich habe bei den Werbeteppich schon ein bisschen ausgelegt. Wir werden übrigens nicht von Readat bezahlt und auch nicht vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Also in meinem Studium damals war immer, ich weiß gar nicht, woher dieser Satz kommt, mit wir dürsten nach Wissen und ertrinken in Information. Mhm. Mal gucken, wo wer das eigentlich mal ursprünglich gesagt hat und ob ich es richtig zitiere. Der Satz kommt mir sehr häufig immer wieder vor, weil ich möchte gerne mitteilen, das richtige Wissen, es existiert da draußen. Und Readat hilft es zu finden.
Ja.
Also das ist unser Slogan, gut zu wissen.
Mhm.
So, mit diesem Wissen möchten wir Menschen mit Behinderungen und Menschen, die für Menschen mit Behinderungen arbeiten, ermöglichen, den Dschungel oder das Labyrinth oder egal welches Bild man sich malen möchte, leichter zu durchkreuzen.
Sehr schön.
War das ein Bandwurmsatz?
Nee, das war ein schöner Schlusssatz war das.
War der toll.
Ganz toll.
Good.
Ach, schön.
Beste zum Schluss.
Nein. Wir kürzen die Folge ein auf den Satz.
Eingedampft.
In dem Sinne, ihr Lieben, schön wart.
Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Das war wirklich ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Man könnte immer so wahnsinnig viel weiterreden.
Ja.
Das war unser Problem hier.
Geht mir auch so.
Ach, Carsten, Sophie, vielen, vielen Dank, dass ich was erzählen durfte. Und ich fand es sehr kurzweilig. Vielen Dank.
Geht uns auch so. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.